willkommen zu Von Chronographen und Kotzbrocken, dem Edelstein-Podcast, den ihr in eurem Leben gebraucht habt. Wir sind
Jenny
und Julia und sprechen heute über, ja, ich weiß es gerade nicht, über welches Kapitel wir sprechen. Das Kapitel 5, Teil 2 oder so? Moment, ich schaue nochmal nach, welchem Kapitel wir sind. Über Kapitel 6, Teil 2 sprechen wir. Hoppala.
Die Vorbereitungen sind am Vorbereiten.
Auf jeden Fall war Gwenny in der letzten Folge gerade auf dem Weg in die Vergangenheit, hat sich in ihren Kleiderschrank im Zimmer gestellt und ist von da aus ins Jahr 1993 gereist. Und wir erleben jetzt, wie sie dort in ihrem Wandschrank wieder ankommt. Aber bevor wir da einsteigen und vor allem nachdem wir ja letzte Woche uns so lang und breit drüber ausgelassen haben, wie nervig Leute sind, die ständig über ihre sportlichen Erfolge und ihre sportlichen Hobbys und ihre Gadgets sprechen, würde ich genau da gerne einsteigen und würde gerne von dir wissen, Jenny, also das ist auch eine vollkommen spontane Frage, die ich dir hier stelle, die weder bei dir noch bei mir einen Anlass hat. Aber
ich weiß auch gar nicht, worauf du jetzt hinaus möchtest.
Genau, ja. Also niemand hat irgendwie gesagt, ey, frag mich mal danach, da bin ich voll stolz drauf, da will ich drüber reden. Das ist hier auf beiden Seiten des Podcasts ist es nicht passiert. Aber Jenny, was war denn dein letzter sportlicher Erfolg? Erzähl doch mal.
Oh, ja, das ist ja jetzt ein riesiger Zufall, weil der ist vor einer Stunde passiert ungefähr. Das ist wirklich, also wahnsinnig, dass du mich dann jetzt genau danach fragst. Aber
Telepathie, Leute.
Und das ist tatsächlich richtig krass für mich. Wirklich. Und kurzer Disclaimer, bitte. Ich hasse es immer, wenn Leute so ihre Joggingzeiten und Kilometer in Kombination miteinander posten, weil vergleicht euch nicht. Es ist komplett individuell. Ich bin nur gerade sehr stolz auf meine persönliche Leistung. Deswegen, egal ob ihr schneller oder langsamer seid, macht es in eurem eigenen Tempo. Aber für mich war, seitdem ich klein bin schon, dieses 5 Kilometer in unter einer halben Stunde laufen. Das sind 6 Minuten pro Kilometer. Das ist unfassbar schnell. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, ich bin ein sportlicher Mensch, weil ich schon immer gerne Sport gemacht habe, aber ich hatte nie einen sportlichen Körper. Das heißt, mir fällt es unfassbar schwer, Ausdauer und Kraft und sowas aufzubauen. Und es dauert bei meinem Körper auch einfach lange. Und deswegen habe ich als Kind mal eine Weile mit meinem Papa zusammen drauf trainiert, diese 5 Kilometer in einer halben Stunde zu laufen. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange wir das gemacht haben, aber auf jeden Fall so einen ganzen Sommer lang oder so. Und ich habe es nicht geschafft. Wir hatten dann so einen Wettkampf, wo wir mitgemacht haben. Und ich weiß nicht, was dann da am Ende auf der Uhr stand. 35 Minuten oder so. Und ich weiß auch, es war halt voll traurig. Und danach hatte ich auch keinen Bock mehr drauf zu trainieren. Weil es war so, ich wusste, dass alle meine Freunde das schon easy locker können. Und ich aber nicht. Und dann habe ich trainiert und es hat trotzdem nicht geklappt. Und es war richtig frustrierend. Und seitdem ist das so ein riesiges Ding in meinem Kopf, diese 5 Kilometer in einer halben Stunde. Und jetzt bin ich heute das erste Mal seit Ewigkeiten bin losgelaufen mit der Intention dahinter, dass ich das schaffe und habe mich deswegen mega beeilt. Es hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war richtig anstrengend. Das mache ich auch nicht nochmal. Aber ich habe es halt tatsächlich geschafft. Sogar deutlich schneller, weil ich habe auch keine Uhr. Deswegen musste ich so ein bisschen schätzen, was dann auf meinem Handy am Ende steht. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, 5 Kilometer in 28:16 geschafft. Also auch nochmal deutlich unterboten. Und ich war so richtig stolz auf mich. Und ich habe vielleicht auch eine kleine Träne verdrückt, weil ich dann so stolz war. Und ja, das war schon schön.
Aber das heißt, du hast jetzt gerade gesagt, es war aber richtig unentspannt. Also
ja.
Es war jetzt so, das haben wir jetzt für den Erfolg mal gemacht, aber for the funds machen wir es jetzt nicht nochmal.
Ja, also irgendwann würde ich voll gerne das auch auf die Zehen projizieren, also irgendwann mal so 10 Kilometer unter einer Stunde, weil also es ist irgendwie so in meinem Kopf, ist das so diese Grenze von ab da ist man so richtig krass gut in der Sache. Aber ich gehe halt tatsächlich richtig gerne joggen, weil ich mag das Gefühl, so rauszugehen, mich zu bewegen, ein Hörbuch dabei zu hören und einfach abzuschalten. Und ich konnte nicht abschalten. Irgendwann war ich so doll am laut atmen, dass ich meine Musik nicht mehr gehört habe. Und dann hat mich die auch noch gestresst. Das heißt, ich habe tatsächlich irgendwann meine Kopfhörer rausgenommen und war nur noch am Leiden. Ja, es war einfach unentspannt. Und das war nicht das schöne, entspannte Joggen, was ich so gerne mag. Deswegen, es war gut für den Erfolg, aber brauche ich jetzt auch wirklich nicht nochmal.
Ich habe jetzt neulich auf, ich weiß gar nicht, ob ich glaube auf TikTok, einen Kanal entdeckt von Matti und Jan. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Das sind zwei so Typen, die, ich glaube, sind zwei Österreicher, die halt so richtig krasse Bergläufe machen und auch irgendwie so halt so krasse Bergtouren mit dem Fahrrad und so. Und also einfach halt so, ja, es so richtig geil finden, so richtig anstrengenden Sport zu machen. Und also da fangen auch immer die Videos an mit irgendwie, ich bin der Jan und ich will heute meinen Puls auf 180 ballern und ich bin der Mati und ich renn mit 4 Palatschinken im Magen die Zugspitzen auf, so irgendwas in der Art. Und also ich schaue mir das an und bin wirklich so, wow, okay, I could never. Die machen auch so Ausdauersachen wirklich in einer Geschwindigkeit, dass du wirklich denkst, boah, krass, Alter, das, also ich weiß nicht, wie viel die da trainieren müssen und wie viel Sport die sonst machen. Aber die haben irgendwie, also es macht mir irgendwie so viel Freude, diese Videos zu gucken, weil man so richtig merkt, wie viel Spaß die dran haben, da einfach da so, ja, ihren Körper so ans Limit zu bringen. Und also irgendwie ist es so eine ganz komische Kombination aus, ich weiß, den Sport, den die da machen, den würde ich niemals machen wollen. Ich weiß, ich hätte eine richtig beschissene Zeit von Anfang bis Ende. Ganz davon abgesehen, dass ich diese Trails und so auch körperlich einfach nicht schaffen würde. Aber trotzdem lasse ich mich von dieser Euphorie von den beiden total anstecken, weil es irgendwie so spaßig aussieht, wie die da halt sich drüber freuen, dass sie jetzt einen 180er Puls geknackt haben oder so.
Ja, ich liebe das. Ich finde aber auch, man sieht auch so richtig den Unterschied bei so Sportinfluencern. Wem ich gerne folge, sind immer die dann so diesen Vibe verkörpern, dieses Spaß an der Sache. Also ich kenne die beiden jetzt nicht, aber wen ich richtig gerne mache, ist, ich weiß gar nicht, wie genau die heißt, aber sie heißt Vero auf jeden Fall, kommt aus Aachen und ist auch so, macht so Läufe und teilweise so Geschwindigkeitsläufe, teilweise aber auch so Trailrunning und so. Und die ist auch so richtig positiv in ihrer Art und zeigt, wie viel Spaß sie daran hat, jetzt gerade so unfassbar krasse Leistungen zu bringen und sich dann natürlich auch nochmal so zu pushen und sonst was. Und das finde ich richtig inspirierend und beeindruckend. Und dann hast du aber so diese andere Sportbubble, die so ganz viel Proteinshakes trinken und ins Gym gehen und weiß ich nicht, also so ein Hyrox würde ich auch mit reinzählen. Das ist natürlich jetzt in Gruppen gedacht, also ich bin mir sehr sicher, auch da geht's Influencer, die das besser und lustiger und deutlich weniger toxisch machen. Aber ich weiß nicht, ich finde es so wichtig, dass man so diese Grenze checkt, welche Influencer Sportcontent machen, die einem gut tun und die einen nicht irgendwie so unterbewusst schlecht fühlen lassen und welche halt eben ein falsches Bild verkörpern und von dem man sich lieber fernhalten sollte.
Ja, also für mich ist da auch ein sehr gutes Beispiel Ada. Ich weiß gerade nicht, wie sie.
Nee.
So eine Sportstudentin aus Köln, die fängt auch immer ihre Videos an mit Moin, ich bin die Ada und ich muss jetzt hier diese Turnübung machen. Und dann guckt man ihr mal zu, wie sie auf ihre Turnprüfung im Sportstudium lernt oder trainiert. Und also ich glaube, so der wichtigste Unterschied für mich ist halt, ob Leute Sport machen, weil sie Spaß an Bewegung haben und weil sie vor allem Spaß dran haben, dass ihr Körper lernt, Dinge zu tun, oder ob sie halt Sport machen, um dann dadurch einen gewissen Look zu erzielen.
Stimmt.
Weil also schon allein, wenn ein Video anfängt mit, ja, so habe ich in so und so vielen Monaten so viel abgenommen oder so habe ich jetzt ein Sixpack bekommen, so habe ich diesen großen Hintern bekommen, whatever. Da geht's ja überhaupt nicht drum, dass man irgendwie es schafft, eine bestimmte Bewegung auszuführen, ein bestimmtes Gewicht zu stemmen, whatever, sondern es geht ja einfach nur um das optische Endergebnis. Und da ist ja auch von vornherein klar, dass je nachdem, wie du halt genetisch veranlagt bist, kannst du genau die gleichen Übungen machen wie diese Person, auch vielleicht noch viel öfter ins Gym gehen oder viel mehr Gewicht drücken und wirst trotzdem nicht das Ergebnis haben, was die Leute haben. Und das ja. finde ich halt immer so sau frustrierend.
Plus ja auch, dass man online lügen kann. Also ich glaube, super viele vergessen, dass man nicht immer die Wahrheit sagen muss. So, ich könnte jetzt posten, dass ich 5 Kilometer in 20 Minuten gelaufen bin und es würde halt niemand kontrollieren können. Mhm. Und ich glaube, die Werte und Erfolge von Influencern sollte man immer in Relation setzen zu, es muss aber auch nicht stimmen, was sie sagen. Das heißt, es ist auch nicht das Absolute, was gesagt wird. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Gedanke, den man dahinter haben sollte, weshalb man sich nochmal weniger vergleichen sollte. Also alles, was du sagst, stimmt natürlich zu 100%, aber selbst wenn man die ganzen Sachen ignoriert, ist so, vergleicht euch nicht, weil jeder kann halt Schwachsinn erzählen und man weiß, also man kann es nicht kontrollieren, ob Schwachsinn erzählt wurde oder nicht.
Ja, also bestes Beispiel dafür auch gerade hier Edda, die ja, oh, ja prominently beim John Reed rausgeflogen ist und so. Also ich will jetzt diesen ganzen TikTok-Gossip gar nicht nochmal aufrollen, aber da gab es eben auch einige andere Creator, die dann halt eben gezeigt haben, dass sie teilweise das gleiche Vorherbild genutzt hat und da verschiedene Gewichte drunter geschrieben hat. Also dann einmal gesagt hat, da hat sie 62 Kilo gewogen, einmal hat sie gesagt, da hat sie 72 Kilo gewogen oder so. Also ich habe jetzt die genauen ja. Zahlen nicht im Kopf, aber auf jeden Fall das gleiche Bild mit einem anderen Startgewicht betitelt wurde und es einmal genutzt wurde, um zu sagen, ja, vor 6 Monaten sah ich noch so aus und dann hieß es, vor einem Jahr sah ich so aus, obwohl das Bild da noch kein Jahr her war und so. Also das sind so lauter Sachen, wo man sich denkt, ja gut, also natürlich kann man da auch das im Marketing nehmen, was einem da am besten reinpasst. Ich habe auch schon von sehr vielen Plus-Size-Creatorinnen gehört, deren Bilder einfach als Vorher-Bilder geklaut wurden, um dann so Vorher-Nachher-Bilder in so Abnehmen-Apps und so zu bewerben.
Ja, das habe ich auch gehört.
Vor allem auch, wenn dann Leute sagen so, ja, ich mache diese 4 Übungen und dadurch habe ich ein Sixpack bekommen. Die machen nicht nur diese 4 Übungen. Also es ist literally deren Beruf, ins Gym zu gehen.
Ja, was ja okay ist. Und
wir müssen alle chillen.
Ja, genau. Aber trotzdem hat eine Person hier nicht gechillt und das bist du. Was ist dein letzter sportlicher Erfolg?
Ich habe, und das haben die Leute, die meine Insta-Story verfolgen, auch schon gesehen, ein Feld auf meinem Jahresbingo abkreuzen können, denn ich habe jetzt inzwischen schon zum wiederholten Mal 50 Kilo gesquattet.
Das ist so geil.
Ja, also es, vor allem war das auch immer, ich bin immer so um die, ja, zwischen 42 und 47 Kilo rumgedümpelt und hab aber so im Nachhinein gemerkt, ich hatte da so eine richtige mentale Blockade davor. Und dann war ich halt letzte Woche irgendwann mit 2 Freunden zusammen im Gym trainieren und von der einen Freundin habe ich dann so ein bisschen Tough Love bekommen und sie war dann so, nee, du machst es jetzt. Wenn du es heute nicht machst, dann machst du es nie. Jetzt sind hier 2 Leute da, die dich spotten können, wenn irgendwas passiert. Du schaffst es jetzt. Und ich war so ein bisschen, ja, okay, let me know. Ich will doch nur ein bisschen Sports machen. Ich habe mich auch, also da wurde ich richtig eingenordet. Da war ich so, warum machst du jetzt nur 8 Wiederholungen beim Bankdrücken? Ich sehe genau, dass da noch eine gegangen wäre. Ich war so, ja, aber war müde, Arme.
Aber es ging.
Es ging und es hat mir auch sehr geholfen. Und ja, jetzt habe ich das geschafft und versuche natürlich auch noch weiter hochzukommen. Und das ist einfach, also ich weiß nicht, irgendwie 50 Kilo ist so eine Marke, dass ich mir irgendwie dachte, so boah krass, das ist schon viel. Also 50 Kilo ist halt einfach, es gibt erwachsene Leute, die wiegen so viel.
Mhm.
Das sind dann kleine Leute, aber trotzdem.
Aber trotzdem, ja. Das ist, als hättest du so einen kleinen Mensch auf deiner Schulter.
Das ist schon krass.
Das ist schon heftig. Ich find's vor allen Dingen heftig, wenn du ja auch sagst, dass du so eine richtig mentale Blockade hattest, was die Psyche da machen kann, also was auch der Kopf machen kann und welche Leistungen du erbringen kannst, wenn du dann darüber hinausgehst und deinen Schweinehund quasi ein bisschen überwindest, weil das ist ja bei Kraftsport wirklich so ein richtiges Ding, dass es super mental ist.
Mhm. Ja, also ich merke schon auch bei manchen Sachen, dass ich auch einfach noch Angst vor dem Gewicht habe. Also beim Squatten ist es so ein Ding, weil ich dann halt auch immer denke, so, boah, wenn ich das nicht halten kann, weiß nicht, dann fällt mir das vielleicht vom Rücken und ich verletze mich oder keine Ahnung. Und halt beim Bankdrücken noch viel mehr, weil du da ja wirklich literally sterben kannst, wenn du es nicht schaffst.
Das ist auch so wild.
Und also ich meine, klar, da hilft es mir natürlich, wenn jemand dabei ist, der halt auch, also sowieso irgendwie die Stange für mich halten kann oder auch halt, wenn, also gerade wenn Leute dabei sind, von denen ich weiß, dass sie sehr viel mehr drücken als ich, wo ich halt auch weiß, okay, selbst aus einer anderen Position können die meine Stange halten, wenn es jetzt nicht, wenn ich es nicht mehr schaffe. Aber ja, ich merke schon, dass ich manchmal jemanden brauche, der mich von der Seite ein klein bisschen anschreit. Nicht doll, aber ein bisschen.
Tough love einfach.
Ja, manchmal brauche ich das. Neulich habe ich ja, das habe ich dir auch geschickt, in der Stellenanzeige gesehen, dass damit geworben wurde, dass die Werte irgendwie sind ja Teamwork und Tough Love. Und ich dachte mir so, nee, also sorry, am Arbeitsplatz sehe ich das ehrlich gesagt nicht für mich. Also nee. Das klingt einfach nach einem Codewort für wir sind ultra toxisch und machen dich fertig, sobald du was falsch gemacht hast. Gut, ich meine, ich komme halt auch aus einer Region, wo man gerne sagt, Nick Scholde ist genug gelobt. Also quasi, wenn du keinen Ärger bekommen hast, dann ist das Lob genug.
Wilde Lebensphilosophie.
Ich weiß auch noch, dass ich früher einen Reitlehrer hatte, wo einfach das größte Lob, das du von ihm jemals bekommen hast, war einfach ein, ja.
Nee, es ist nicht so schwer zu loben.
Ja, also ich gewöhne mich auch noch dran, wenn Leute einen dann loben. Aber ich verstehe es, dass man sich manchmal denkt, weil du kannst auch einfach mal lieb zu mir sein. Speaking of, du könntest einfach mal lieb zu mir sein, habe ich jetzt einen Epigraphen vorbereitet, beziehungsweise ich habe ihn nicht vorbereitet, wir haben ihn wieder zugeschickt bekommen.
Das ist super.
Und zwar von einer Hörerin, die uns einen Epigraphen beziehungsweise Tagebucheinträge aus Charlottes Sicht geschrieben hat. Charlottes Tagebuch. Liebes Tagebuch, mir ist so schwindelig, schon seit Tagen und es ist immer noch nichts passiert. Mutter ist auch schon noch wuseliger und besorgter als sonst. Wie sie mir auf die Nerven geht. Selbst Lady Arista hat sie schon einige Male aus dem Raum geschickt. Tag für Tag verbringe ich im Drachensaal und warte auf den Sprung. Keine Schule, kein Training, kein Unterricht und auch kein Gideon. Ich vermisse ihn. Ich sehe ihn immer nur kurz, wenn er aus seiner Mission zurückkommt oder dem Großmeister Bericht erstattet. Wann werde ich endlich dabei sein? All das Gelernte anwenden, die wunderschönen Kleider tragen, tanzen, Konversationen führen und endlich den Kreis schließen und die Menschheit retten. Ich habe so lange gewartet und so hart gearbeitet. Es muss doch jetzt bald soweit sein. Ich kann nicht mehr warten. Mr. Bernhard kommt mit Tee und ich muss schlafen. Morgen wird es hoffentlich soweit sein. Dann kann ich endlich mit Gideon in die Vergangenheit reisen. Eintrag am nächsten Tag. Liebes Tagebuch, ich kann es nicht fassen. Nein, es kann auch gar nicht sein. Das ist so beschissen und unfair. Phantomsymptome. Da warte ich tagelang auf meinen Sprung, plage mich mit Schwindel und Übelkeit und heute Nachmittag tauchen einfach meine Tante und meine fraglich intelligente Cousine in der Loge auf und erzählen, dass sie gesprungen sei. Sie, Gwendolyn. Das kann doch nicht sein. Falscher Geburtstag und überhaupt kein fundiertes Wissen über alles. Ich bin der Rubin, ich. All diese Jahre. Gideon, ich will endlich, dass sich alles auszahlt, endlich mein Wissen und Können anwenden, endlich springen. Das soll jetzt alles nicht mehr meine Zukunft sein? Jetzt tropfe ich dich mit meinen Tränen voll. Hoffentlich verwischt das die Tinte nicht. Dass ich weine, darf niemand sehen, sonst bin ich schwach. Lady Arista weint schließlich auch nicht und sie hat schon so viel mehr in ihrem Leben durchgemacht. Und Mutter? Naja, die mäkelt seit der Rückkehr aus Tempeln eh nur herum. Ich habe sie gerne, aber in den Arm nehmen würde sie mich nie. Da beneide ich meine Cousine und meinen Cousin manchmal schon. Tante Grace ist zwar manchmal speziell, aber doch herzlich. Ob ich sie nach einer Umarmung fragen kann? oder macht mich das tatsächlich schwach? In der Kiste unterm Bett habe ich mein altes Plüschpony gefunden. Das violette Fell ist ein bisschen strubbelig, aber irgendwie brauche ich das jetzt. Es riecht ein wenig muffig, aber dennoch vertraut. Damit kann ich mich jetzt in den Schlaf weinen.
Es ist so sad.
Oh mein Gott, ich kann nicht.
Charlotte.
Oh Gott.
Oh nein.
Vor allem dieses so, ob sie Grace nach einer Umarmung fragen kann.
Ja, also das hat mich wirklich, das hat mir den Rest gegeben.
Oh, oh, ich kann das nicht. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein Stündchen.
Das, also, boah, die Arme, ey.
Und das meine ich, Charlotte ist so, hat so eine spannende Geschichte als Charakter. Und das ist so schade, dass das nicht wirklich ausgearbeitet wird, weil das ist ja jetzt hier auch nichts Krasses, nichts, was irgendwie die Story verändern würde, aber es gibt ihr halt Tiefe. Und Tiefe, die auch Sinn macht. Weil sie ist trotzdem noch ein 16-jähriges Mädchen, deren Welt sich halt verändert hat auf einmal.
Ja, und also ich bin immer wieder so hin und her gerissen, weil natürlich kann man auch von Gwendolyn als 16-jährigem Mädchen nicht unbedingt erwarten, so weitgehend zu reflektieren, sich so weitgehend drüber Gedanken zu machen, was Charlotte vielleicht gerade fühlt und wie es für sie sein muss. Also ich meine, sie hat ja immer wieder solche Momente. Voll. Aber ich finde es, ja, und da haben wir jetzt auch schon oft genug drüber gesprochen, ich finde es einfach schade, dass Charlotte immer so eindimensional bleibt und selbst diese kurzen Momente, die Gwendolyn hat, wo sie drüber nachdenkt, wie es ihr wohl gerade geht, nicht dazu ausreichen, dass wir verschiedene Seiten von Charlotte zu sehen bekommen.
Ja. Aber wir haben ja diese kleinen Fanfictions, die uns immer wieder geschickt werden. Und das ist schon sehr toll.
Ja. Also vielen Dank dafür.
Also vielen Dank.
Macht gerne bitte weiter. Und schickt uns Sachen zu, wenn ihr was geschrieben habt. Wir machen jetzt hier aber weiter mit Gwendolyn, die im Wandschrank rumsteht nach ihrem Zeitsprung. Und erstmal Flanell im Mund hat, weil der Wandschrank doch nicht so leer ist, wie Tante Maddie gesagt hat und das Zimmer doch nicht so unbewohnt, wie angekündigt.
Und ich war so beeindruckt von ihr. Aber ja gut, das zeigt mal wieder, wenn du Dinge nicht weißt, aber du was gefragt wirst, sag einfach mit einem Selbstverständnis irgendeine Antwort. Dann sind erstmal alle beeindruckt. Weil ich dachte echt, Tante Maddie wäre so, ja klar habe ich mir das gemerkt. Ja, viel also, zu viel von ihr erwartet.
Gut, ich meine, das ist ja basically, wie die meisten Männer durchs Leben gehen. Einfach mit genug Selbstbewusstsein Sachen sagen und dann glauben dir schon alle.
Das stimmt. Und nicht nur, dass irgendeine Angestellte des Hauses da wohnt. Nein. Gwendolyn ist einfach direkt in das Zimmer von Tante Glenda und Charles gesprungen. Hat mich überrascht.
Um ein bisschen vorwegzugreifen, wir erfahren später, dass Glenda und Charles gerade wieder in diesem Zimmer wohnen, weil bei ihnen zu Hause irgendwie Wasserrohrbruch ist. Also es ist, die Armen wohnen nicht die ganze Zeit bei Mutter und Vater im Oberstock.
Wobei, ich glaube, das erfahren wir nur durch die Neuauflage, oder? Ich glaube, das steht jetzt hier nicht im alten Buch.
Doch, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das mit dem Wasserrohrbruch, aber ich glaube, es steht schon drin, dass sie gerade irgendwie noch drauf warten, dass ihr Haus fertig wird oder so irgendwas.
Ah, ja, okay, das könnte sein. Weil hier haben wir nämlich auch den Fall, und ich denke, da werden wir dann später drauf eingehen, dass sich das Originalbuch und die Neuauflage sehr stark voneinander unterscheiden.
Mhm.
Und ich würde trotzdem sagen, um es chronologisch zu machen, werden wir jetzt erstmal das Originalbuch durchsprechen, wie wir es auch sonst machen, und danach wieder in die Neuauflage gehen und mal gucken, was alles geändert wurde, statt dass wir jetzt jedes Mal, wenn was passiert, direkt wieder den Satz angucken, weil es eben nicht nur ein Satz ist, der geändert wurde.
Ja, genau. Also ich würde einfach, wenn halt der Teil der Szene zu Ende ist, dann so einen Gesamtvergleich machen. Denn wir haben hier irgendwie schon wieder so ein Framing, finde ich, von Charles und Glendas Beziehung, also das ich im Originalteil schon ein bisschen schwierig finde, weil also Glenda wacht jetzt auf, ist dann zu ihrem Mann so, da ich habe da was gehört, da ist was im Schrank, hat auch das Licht von Gwendolyns Taschenlampe im Schrank gesehen und es wird halt direkt beschrieben, dass Glendas Stimme keifend ist und überhaupt nicht zaghaft klingt und Charles aber sehr, sehr zaghaft klingt, als er fragt, was denn los ist. Und ich finde es schon spannend, wie hier in der ganzen fortlaufenden Szene Charles im Original immer so als der arme, schüchterne Mann geframed wird, der ja halt gegen die keifende Glenda gar nicht ankommt und so weiter.
Mhm.
Und ich das auch, also beim ersten Lesen habe ich das total gekauft und war immer so, oh Gott, der arme Charles, ne, der hat ja jetzt gar nichts dieser Frau entgegenzusetzen. Und dann habe ich mich so beim Lesen dran erinnert, so ja, das ist auch der arme, zaghafte Mann, der einfach nach der Trennung von seiner Frau sein Kind geghostet hat.
Ja, aber die armen Männer. Ich glaube, das ist einfach, das ist so eine, ja, so ein Framing, das wir relativ oft einfach sehen in so Büchern, Filmen und was auch immer, dass eine keifende Frau ist direkt die Nervige und sonst was. Und der Mann, der da nicht gegen ankommt, das ist immer das Opfer und der Arme. Und nein, er hat so schlimm mit ihr und egal was er tut, es ist ja dadurch gerechtfertigt, dass er so viel mit ihr erleiden musste, weil eine nervige Frau ist ja nun wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann wird Männern halt auch verziehen, wenn sie einfach ihr Kind ghosten oder abhauen. Oder also hier wirft Glenda ihm zum Beispiel auch vor, dass er sie nur geheiratet hat, weil es ihm um den Adelstitel ging. Was ich auch krass finde. Und ja, das ist immer so dieses Framing. Und ich habe da auch keinen Bock mehr drauf, dass es so geframed wird. Und ich hoffe, dass es heutzutage nicht mehr so oft in Büchern passiert.
Ja, also gerade so diese Stelle, wo sie sagt, sie hat, er hat sie ja eh nur wegen dem Adelstitel geheiratet, finde ich super spannend, weil sie dann, also sie sagt vorher noch zu ihm, ich bin nicht verrückt, wenn es das ist, was du sagen willst. Das heißt ja, also wenn das so das Erste ist, was ihr gerade einfällt, dass es ja nicht unwahrscheinlich ist, dass Charles schon öfter zu ihr gesagt hat, dass sie jetzt gerade übertreibt, dass sie jetzt gerade ja die Verrückte ist und so. Und so wie wir Glenda bisher erlebt haben, spielt das ja auch voll in dieses Narrativ rein. Also dass wir halt denken, ja gut, also so wie die Alte übertreibt, wenn es um Charlotte und die Loge und was weiß ich geht, so wird die halt schon immer gewesen sein und sich da irgendwas aus der Nase gezogen, was halt vollkommen von der Realität ist. Aber was wir da halt eben auch draus lesen, ist, dass Glenda in ihrer Beziehung regelmäßig anscheinend gesagt bekommt, dass ihre Gefühle und ihre Wahrnehmungen nicht valide sind.
Ja, und dann auch kein Wunder, dass sie dann in die Rolle fällt von der vermeintlich keifenden Frau. Weil manchmal bleibt Frauen ja nichts anderes übrig, als einfach lauter zu werden, um gehört zu werden. Aber dann plötzlich kriegen sie diesen Stempel aufgedrückt. Und mich hat das gerade, also diese Beziehung zwischen den beiden jetzt total an die zwei von Prominent getrennt erinnert. Guckst du das? Ja, ne?
Mhm.
Vanessa und ich weiß nicht, wie er heißt.
Richard? Meinst du hier Vanessa Brahimi?
Ah, das könnte sein.
Ex-Partner? Ja, er heißt Richard.
Ja, das könnte sein. Auf jeden Fall ist sie da ja auch die Laute, die Nervige, die geframed wird wie die keifende Frau. Und er ist dann der Ruhige, der dann daneben nichts sagt und sie fängt immer an zu schreien und sonst was. Und sie hat auch auf jeden Fall Seiten, wo ich sage, boah, das kannst du so nicht machen, das geht gar nicht. Aber ich finde es sehr spannend, was er dann doch auch alles gemacht hat, aber was nicht so negativ aufgefasst wird wie alles, was sie sagt. Einfach weil er der ruhige Mann dagegen ist und alle so sagen so, ja, aber er hat's mit ihr ausgehalten und das ist ja Respekt. Weil er sehr offen dann mit einer anderen Frau geflirtet hat. Sie ist dann ausgerastet und klar hat sie nicht das Recht, da auszurasten, aber er hat's halt auch provoziert. Und hat sich überhaupt keiner Schuld eingesehen. Und das ist so dieses Beziehungsdynamics-Ding, was ich auch hier bei Glenda und Charles so krass finde.
Das auf jeden Fall. Und das wird ja auch immer so, gerade bei Männern dann so der rationale Mann gegenüber der Frau, die ständig austickt und so weiter, das so gegenübergestellt. Und ja, dann halt, also das passiert ja auch in Diskussionen ganz oft, dass Leuten einfach ihre Argumente abgesprochen werden, sobald sie die emotional vortragen, weil man dann irgendwie sagt, die ist ja so emotional involviert, die kann ja gar nicht mehr da irgendwie neutral draufschauen. Und dass halt so dieses Ruhige so oft als Waffe benutzt wird, finde ich auch richtig krass. Das also passiert ja auch super oft in irgendwelchen Talkshows, wo dann halt gerade auch irgendwie so Diskriminierungsbetroffene über ihre Erfahrungen sprechen und dabei halt nicht neutral und ruhig bleiben können, weil es sie einfach so verletzt hat. Und dann direkt gesagt wird, ja, das ist jetzt hier die hysterische Alte und warum kann die nicht mal ruhig bleiben in der Diskussion?
Mhm.
Und also, um nochmal auf Charles und Glenda zurückzukommen, ich finde es auch so traurig irgendwie, dass dann Glenda eigentlich zuerst eine Grenze setzen will und sagen will, ja, also entweder du schaust da jetzt nach oder du kannst heute Nacht im Nähzimmer übernachten. Und dann denkt sie da so ein bisschen drüber nach und sagt dann, nee, das geht nicht, sonst merkt die Haushälterin, dass du woanders geschlafen hast. Und dann fragt sie Lady Arista, ob wir eine Ehekrise haben und das können wir nicht zulassen, weil ich habe keine Ehekrise. Und das dann halt auch so dieses, ja, das Bild, das von außen von ihr verlangt wird oder dass sie auch, glaube ich, viel von sich selbst verlangt, halt verhindert, dass sie für sich selber einstehen kann und Grenzen setzen kann, weil ihr halt beigebracht wurde oder sie für sich selbst beschlossen hat, dass das Bild nach außen wichtiger ist, als Entscheidungen zu treffen, die für sie gerade gut sind.
Ja. Also sehr wahrscheinlich wurde ihr das beigebracht, weil wir kennen ja auch Lady Oester, die ja auch sehr doll darauf bedacht ist, dieses starke Bild nach außen zu tragen. Und auch wenn jeder in der Familie weiß, dass Charles und Glenda viele, viele Probleme haben, ist es so, nein, wir dürfen das jetzt nicht aktiv zeigen, weil sonst weiß es ja jeder. Obwohl es natürlich jeder weiß, weil die wohnen jetzt gerade im selben Haus. Das ist eine Familie, man weiß ja, ob die Person glücklich in der Beziehung ist oder nicht. Aber wenn dann die öffentliche Wahrnehmung so viel höher gestellt wird als die eigenen Bedürfnisse, natürlich ist es dann noch mal mehr Konflikt und noch mal schlimmer. Und also hier hat Glenda mir tatsächlich leid getan, weil sie möchte Raum zwischen sich und dem Mann schaffen, mit dem sie sich gerade gestritten hat, kann es aber nicht, weil sie so in ihrem eigenen Kopf gefangen ist von, wie könnte das nach außen wirken, obwohl es so irrelevant ist.
Ja, und also ich bin gerade auch immer noch so dabei, dass sie halt der selber sagt, dass ihr Mann sie nur für den Adelstitel geheiratet hat. Ich frage mich halt gerade, ob das überhaupt jemals eine Beziehung war, die irgendwie auf ehrlicher Zuneigung beruht hat oder ob Glenda sich auch einfach gedacht hat, okay, er ist jetzt hier irgendwie so ein reicher Hotelerbe und ich bin halt die Frau mit dem Adelstitel und das ist jemand in meiner gesellschaftlichen Klasse und der will mich jetzt, deswegen muss ich den jetzt heiraten.
Ich denke schon.
Weil, also zumindest in der Version, ja, weiß ich jetzt nicht, wie diese Zuneigung überhaupt entstanden sein soll, sag ich mal.
Mhm.
Und ich mir dann aber auch gleichzeitig denke, also wir wissen ja, dass zumindest Grace ja jemanden geheiratet hat, der überhaupt nicht in ihrem gesellschaftlichen Stand war. Das erfahren wir dann auch später noch in dem Kapitel, wo dann über die PartnerInnen der jeweiligen Kinder geredet wird. Und das ja aber irgendwie okay zu sein scheint. Das heißt, dieser Druck, da irgendwie jemanden in der gleichen Klasse zu heiraten, der kann nicht so wirklich von den Eltern allein gekommen sein, weil es ja bei den anderen Kindern offensichtlich okay war.
Ich glaube schon, dass der Druck von Lady Arista aufgebaut wurde. Nicht als Regel oder so, aber als von klein auf hat die sicherlich gesagt, ja, sucht euch jemanden in einer ähnlichen Klasse wie ihr, sucht euch jemanden, mit dem ihr die Gesellschaft aufsteigen könnt, mit dem ihr erfolgreich sein könnt. Also das erfahren wir ja auch noch hier später, wie sie dann über Grace Entscheidung redet. Also nicht, dass Grace dann enterbt wird, weil sie jemanden, weil sie es wagt, jemanden aus der unteren Klasse zu daten. Aber halt so unterschwellig, ich finde ihn scheiße, weil er ist nicht auf deinem Niveau.
Ist Glenda älter als Grace? Ja, ne?
Ja, Grace ist die Jüngste.
Mhm. Ja, also ich fände es halt einfach interessant, so ein bisschen zu erfahren oder zu hinterfragen, warum dieses Streben nach gesellschaftlichem Aufstieg und so, warum das gerade bei Glenda so ausgeprägt ist und bei Grace halt so viel weniger. Also, weiß nicht, ob halt Glenda irgendwie sehr viel mehr Zeit mit Arista verbracht hat und Grace dafür sehr viel mit Lucas oder so.
Ja.
Weil das ja schon irgendwie einfach eine sehr unterschiedliche Ausprägung dieser zwei Schwestern ist. Und bei Harry wissen wir ja nicht so, also von dem wissen wir ja nicht genug, um jetzt zu wissen, ob er halt da besonders drauf geachtet hat oder nicht.
Das stimmt. Bei Harry wissen wir einfach nur, dass er sein Kind zu den Großeltern gegeben hat und dann sein Kind faktisch, also quasi gestorben ist. Weshalb er sich ein bisschen entfremdet hat.
Genau, sein Kind war dann weg und dann war er so, naja, Fuchstreibjagd dann halt stattdessen. Ja, und also es wird hier auch dann eben gesagt, dass Glenda da Charles noch alle möglichen Boshaftigkeiten an den Kopf wirft und darüber dann sogar das Licht im Schrank vergisst und Glenda halt dann noch eine Weile weiterkeift und Charles einfach nur einen erbarmungswürdigen Ehemann abgibt. Mhm. Und ich mir dabei auch so ein bisschen dachte so, ja, also ganz ehrlich, aber wenn mein Partner die ganze Zeit so ein Lappen wäre in alle Richtungen, also da wäre ich vielleicht, also ich stelle mir das halt so richtig vor, wie halt so ein Typ, der halt sehr konfliktscheu ist und das aber dann eben auch bedeutet, dass ja er sich halt auch einfach um manche Sachen nicht so kümmert, weil er halt diesen Konflikt nicht eingehen will. Und das stelle ich mir in einer Partnerschaft schon auch sehr anstrengend vor.
Ultra frustrierend. Und dass dann die Reaktion von Glenda ist, halt lauter und keifender zu werden, kann ich auch verstehen. Weil sie gehört werden will.
Ja.
Ich meine, das wäre jetzt auch, also der ganze Konflikt beruht auch gerade nur darauf, dass sie Licht im Schrank gesehen hat und einfach nur möchte, dass Charles kurz aufsteht und gucken geht. Das ist der komplette Konflikt. Also er hätte einfach sagen können, ja, okay, mach ich kurz. Punkt.
Ja, stimmt. Du hast voll recht. Also
es ist nichts anderes.
Die Diskussion hätte in wenigen Minuten beendet sein können. Aber Charles ist halt aufgewacht. Und das Erste, was er gemacht hat, war erstmal die Wahrnehmung seiner Frau invalidieren. Und dadurch ist die Diskussion entstanden.
Ja.
Charles einfach ein Lappen vielleicht.
Wirklich.
Es vergeht jetzt hier einiges an Zeit und Gwendolyn wartet einfach, bis die zwei fertig gestritten haben und wieder einschlafen. Also es ist, ich weiß gar nicht, sagt sie hier, wie lange sie da gewartet hat, aber also es muss schon eine ganze Weile sein.
Ungefähr eine halbe Stunde. Genau, also es dauert nur noch ein paar Minuten, bis sie das erste Schnarchen hört und dann wartet sie noch mal so eine halbe Stunde, bis sie sich traut, aus dem Raum zu gehen.
Also Gwendolyn stand ja jetzt da Ewigkeiten in diesem Schrank drin. Ich weiß auch nicht, ob wir letztes Kapitel erfahren haben, wie viel Zeit sie sich eingestellt hat.
Boah, das weiß ich auch gerade nicht. Aber nicht so viel auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube nämlich tatsächlich, dass sie nur irgendwie eine Stunde oder ein bisschen mehr sich eingestellt hat. Und davon stand sie jetzt halt schon eine halbe Stunde mindestens im Schrank rum. Und als sie dann die aus dem Schrank schleicht, die Türklinke von der Zimmertür runterdrückt, wacht natürlich Glenda wieder auf und das Ganze geht von neuem los. Und wir haben hier einen sehr schönen Throwback, finde ich, zu Teil 1, weil Gwendolyn dann mal wieder im Schlafanzug mitten in der Nacht durchs obere Stockwerk rennt, froh ist, dass sie das Haus so gut kennt und die Treppe in den Korridor runtersprintet. Und sich dann auch fragt, so Moment, habe ich das nicht alles schon mal erlebt?
Wirklich? So richtig ermüdend einfach so, scheiße, und schon wieder bin ich in dieser Situation.
Ja, und diesmal halt hauptsächlich, weil Tante Maddie gesagt hat, nee, da ist keiner, ist gar kein Problem.
Ja, da hat Tante Maddie vielleicht ein kleines bisschen verkackt. Aber das Gute ist, dieses Mal hat Gwendolyn einen Verbündeten in diesem Haus und prallt nämlich im ersten Stock gegen eine Gestalt, die ihr Großvater ist. Und dieses Mal ist er halt tatsächlich ihr Großvater, weil er sieht jetzt auch aus wie ihr Großvater, an den sie sich noch erinnert von früher. Und ist halt eben nicht dieser, keine Ahnung, wie alt war er, Mitte 30-jährige Lucas. Und schon muss sich Gwendolyn wieder eine kleine Träne zurückhalten, weil ich glaube, das ist schon hart. Also ich glaube, man kann den Lucas von früher einfach sehr gut, klar, sie hat ihn immer Grandpa genannt, aber sie hat nicht realisiert, dass es ihr Opa ist. Und jetzt sieht er halt tatsächlich wieder aus wie ihr Opa. Und das stelle ich mir schon richtig doll hart vor. Lucas fragt auf jeden Fall direkt, was sie für einen Lärm macht, weil warum rennst du hier durch? Du kannst doch einfach langsam leise schleichen, dann würde nicht jeder das mitbekommen. Und Gwendolyn erzählt dann kurz, dass Tante Maddie da wirklich toll verkackt hat. Aber Lucas rettet sie, indem er sie in ein Zimmer packt und da natürlich auch wieder Sandwiches hat hingelegt. Weil er passt halt auf, dass seine Enkelin genau genug zu essen hat. Und er geht dann raus und klärt erstmal mit Charles und Glenda, glaube ich, dass hier gar nichts los ist im Haus und dass die sich nicht so viel Sorgen machen sollen.
Und an der Stelle würde ich dann mal in die neue Version von Smaragdgrün gehen, um quasi, also weil ich glaube, ab da ist dann danach der Plot wieder relativ gleich. Aber um mal eben kurz zu besprechen, was jetzt hier die Änderungen waren.
Oh, und da, bevor ich das vergesse, wir haben nämlich einen Kommentar bekommen, der uns auf eine andere Änderung hingewiesen hat. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wir hatten eine Sache übersehen, nämlich wie die Truhe mit dem Chronographen, die wurde ja mit Leslies Schlüssel zum Herzen aufgemacht. Mhm. In der Neuauflage haben sie es geändert, weil ja, es war tatsächlich ja wirklich so, Gwendolyn greift einen Schlüssel und das wird schon. Und dann war es tatsächlich dieser eine Schlüssel, den Leslie zufällig um den Hals getragen hat. Haben wir uns ja auch viel drüber unterhalten. In der Neuauflage machen sie es mit einem Brecheisen. Da holt Mr. Bernhard das Brecheisen und öffnet die Truhe so.
Stimmt, den Kommentar habe ich auch gesehen. Und ich finde es ein bisschen besser. Ich hätte es natürlich noch cooler gefunden, wenn der Schlüssel beibehalten worden wäre, Gwendolyn den Schlüssel aber irgendwie anders bekommen hätte.
Mhm.
Aber ja, bedeutet das dann auch, dass dieses ganze Hin und Her in der Schule mit, ja, hier ist der Schlüssel zu deinem Herzen, ich wollte ihn ja eigentlich Raphael geben und so weiter, das gibt's dann auch nicht mehr?
Das habe ich leider nicht nachgeguckt, weil das ist mir sehr spät eingefallen und das war so 5 Minuten, bevor wir uns getroffen haben. Deswegen habe ich es nur geschafft, die eine Stelle zu suchen. Aber ich finde, man könnte die ganzen Sachen ja trotzdem beibehalten. Also ist dann ein bisschen random, aber auch irgendwie süß. Also hoffe ich, dass die Sachen noch drin sind.
Auf jeden Fall ist im neuen Buch zwischen Glenda und Charles die Stimmung wirklich eine ganz andere. Und ich finde es also ein bisschen unangenehm. Also es soll es auch sein.
Oh, so unangenehm.
Aber ich finde es eine sehr gute Änderung, weil jetzt hier quasi Gwendolyn mithört, wie Glenda gerade versucht, Charles dazu zu überzeugen, mit ihr zu schlafen, weil sie gerade hier ihre fruchtbaren Zyklustage hat. Und ja, die beiden sich halt gerne fortpflanzen wollen. Und Glenda das Ganze auch einleitet mit Charles, heute ist der letzte fruchtbare Tag und dein Kätzchen hat das Negligé an, das du so magst.
Oh. Ich glaube, das kommt auf die Liste von Sätzen, die Gwendolyn ihre Tante nicht sagen hören wollte. Und ich wollte es auch nicht lesen.
Also ich finde vor allem, ich weiß nicht, ob, also ich glaube, das Kätzchen hat mich am meisten fertig gemacht irgendwie.
Mich auch. Also sollen die doch drüber reden, dass sie Charlotte zeugen wollen. Aber bitte, red doch nicht in dritter Person von dir selbst und nenn dich selbst Kätzchen.
Also ich finde sowieso in dritter Person von sich selbst reden, also in so einem Kontext, ganz schlimm. Mhm. Aber ja, oh, nee, ist also, und da haben wir dann eben auch eine entscheidende Änderung, weil wir nämlich erfahren, dass Charles jetzt Glenda vorwirft, sie hätte ihn vor ihren Eltern als Versager bezeichnet und dass er eben deswegen keine Lust hat, mit ihr zu schlafen, und sie dann aber erklärt, dass es ja nur drum geht, dass sie eben erzählt hat, dass er zugunsten eines anderen Kollegen auf eine Beförderung verzichtet hat. Und klar, wir wissen jetzt nicht, wie Glenda das gesagt hat, was es für eine Situation war und so weiter. Aber was für mich hier, finde ich, schon durchkommt, ist, dass wir jetzt erstmal einfach, oder dass Glenda erstmal einfach nur gesagt hat, was passiert ist.
Genau. Er führt das dann ja auch noch aus, dass die Interpretation dessen einfach ist, dass er ein Versager sei und dass sie das impliziert hat in diesen Worten. Was ich finde, das ja nochmal zeigt, dass sie halt wirklich einfach nur die Situation beschrieben hat. Und das ist das, was er selber jetzt rein interpretiert hat, weil er steht eh schon nicht so gut vor ihren Eltern da. Und das hat es jetzt aus seiner Sicht nochmal noch schlimmer gemacht. Und das finde ich einen ganz spannenden internen Konflikt. Weil jetzt geht's halt eben nicht nur darum, dass Charles aufwacht und sich weigert, kurz nachzugucken und beide sich so richtig unnötig streiten, sondern jetzt hat sie was gesagt, weshalb er sich schlecht fühlt. Gleichzeitig sieht sie nicht ein, weshalb er sich da schlecht fühlt, weil sie ja nur die Tatsachen wiedergegeben hat. Und das finde ich einen guten Konflikt. Und es sagt sehr viel über beide Personen aus.
Mhm. Und ich finde es da auch, also ich finde, es passt immer noch so in dieses, also dass Charles so ein bisschen dieses Duckmäuserische hat, dass er halt irgendwie sich nicht so gut für sich einstehen kann. Und dass Glenda davon wahrscheinlich auch genervt ist, weil, ne, also er hat jetzt hier gerade einen beruflichen Erfolg aufgegeben, dafür, dass halt jemand anderes da irgendwie einen Vorteil davon hat, was. Also natürlich kann man das irgendwie als Nettigkeit von ihm interpretieren. Ich verstehe aber schon auch, wie es als Partnerin frustrierend sein kann, weil man sich halt denkt, so, ja, nee, aber es war ja eigentlich dein Erfolg und du hast jetzt wahrscheinlich auch aus Scheu vor Konflikt darauf verzichtet, weil du nicht für dich selber einstehen wolltest.
Und gleichzeitig wird er sich ja intern auch als, also fühlt er sich vielleicht auch so als Versager, weil er das so zugelassen hat und so gemacht hat und interpretiert das deshalb auch in ihre Worte direkt rein, dass sobald die Geschichte erzählt wird, er quasi der Versager sei. Und das ist dann auch sein interner Konflikt.
Ja, und auch sein interner Konflikt, dass er halt, also dass auch ja sein eigenes Bild von Männlichkeit offensichtlich nicht mit dem übereinstimmt, was er selber macht oder sich wünscht, weil es ist ja total okay, wenn er irgendwie, ne, aus irgendwelchen Gründen sagt, hey, für meinen Kollegen war jetzt diese Beförderung gerade wichtiger als für mich. Ne, man, oder vielleicht wollte er auch diese Führungsposition gar nicht, weil er sich das nicht zugetraut hat und war dann ganz froh, als jemand anderes das bekommen hat oder keine Ahnung. Aber anscheinend kann er ja nicht im Nachhinein zu dieser Entscheidung stehen. Und muss es dann, also weil es wäre ja vollkommen okay, wenn er jetzt sagen würde, nee, Glenda, ich habe das jetzt so entschieden und das ist die Entscheidung, die für mich gut ist und die sich für mich richtig angefühlt hat. Aber er scheint ja dann im Nachhinein doch wieder von sich selbst schlecht zu denken, weil er diese Entscheidung getroffen hat. Also vielleicht ist auch einfach sein eigenes Handeln grundsätzlich nicht mit seinem Bild von Männlichkeit vereinbar und Glenda war nie wirklich das Problem, sag ich mal.
Ja, trotzdem finde ich es dann auch sehr spannend, wie Glenda jetzt damit umgeht, mit diesem Konflikt, der aufkommt zwischen den beiden. Weil zuerst setzt sie an und sagt so, jetzt sei doch nicht so ein, und möchte sagen, dass er nicht so, weiß ich nicht, was genau sie sagen möchte, aber auf jeden Fall was nicht nett ist, um diesen Konflikt halt noch mal höher schaukeln zu lassen. Aber dann fängt sie sich wieder und auf einmal ist ihre Stimme deutlich sanfter. Und dann gibt sie ihm recht und sagt, ich hätte das nicht erzählen sollen. Es ist nur erst der Wasserrohrbruch, dann dieser Streit mit Grace wegen Weihnachten. Und jetzt, wenn ich so viel Zeit mit meiner Mutter verbringe, bin ich einfach gereizt. Und tut mir leid, ich hätte es nicht an dir auslassen sollen. Und das fand ich so eine spannende Stelle, weil Glenda war bereit zu streiten und fängt sich aber selbst wieder, obwohl sie hier, finde ich, auch voll das Recht hat, in die Diskussion zu gehen und zieht trotzdem die gesamte Schuld auf sich, um diese Situation zu deeskalieren. Und reflektiert auch, weshalb sie gerade so gereizt ist und weshalb sie ja auch so diese Stimmung hat, die sie hat. Und sagt ihm das. Und ich find's so eine gute Kommunikation von ihrer Seite aus, die ich Glenda nicht zugetraut hätte. Und das finde ich sehr spannend.
Ja, und ich finde, es zeigt auch, dass sie ja in der Beziehung gerade bereit ist, Schuld einzugestehen, die vielleicht gar nicht bei ihr liegt, um zu deeskalieren und sie ja, also ich weiß nicht, ich finde, es hat auch schon so ein bisschen den Anschein, als habe sie schon öfter so Situationen erlebt, in denen sie merkt, okay, wenn ich jetzt nicht gerade nachgebe, dann wird es keiner tun.
Ja.
Und sich deswegen halt quasi zuerst entschuldigt und diesen ersten Schritt macht, um ihm auch so ein bisschen den Raum zu öffnen, um dann auch ihr wieder entgegenzukommen. Und ich finde, es ist auch total schlüssig irgendwie, dass das eine Seite ist, die wir an Glenda später nicht mehr sehen werden, weil sie einfach in einer anderen Dynamik dann zu den anderen Leuten ist und ja hier auch anscheinend in dieser Beziehung das öfter mal gemacht hat, so wie es jetzt wirkt und einfach mal immer wieder zurückgesteckt hat, um irgendwie die Harmonie zu wahren. Und ich mir auch vorstellen könnte, dass sie sich dann nach der Ehe gedacht hat, nee, das mache ich einfach nicht mehr. Vielleicht ist dann ein bisschen in ein falsches Extrem gerutscht. Aber also ich finde, es ist irgendwie auch eine nachvollziehbare Entwicklung von ihrem Charakter.
Voll. Und wir sehen jetzt auch, wie dann Charles damit umgeht, dass das auch einfach wirklich deren Beziehungsdynamik ist, dass sie diejenige ist, die sich klein macht und zurücksteckt, was du auch eben meintest. Weil er sagt dann nämlich, statt was ich erwartet hätte, du hast recht, es tut mir auch voll leid, lass uns nicht streiten, wir sind einfach beide angespannt wegen der ganzen Situation. Nein, er sagt, das sagst du jetzt nur, weil du deine fruchtbaren Tage hast, aber ich verzeihe dir. Was ich eine weirde Sache finde, bei dieser Art von Konflikt. So, ich verzeihe dir. Ich auf meinem hohen Ross sage, okay, es ist in Ordnung, dass du dich so scheiße verhalten hast. Nein, es ist nicht der Punkt.
Ja, es hat mir auch beim Lesen so ein bisschen Alex Petrovic und Christina Vibes damals gegeben, wo er ja noch bei Temptation Island so getan hat, als sei sie jetzt die Böse, die die ganze Zeit so ausrastet und Leute so beleidigt und ausfallend wird und so, was natürlich auch nicht cool war, aber er das die ganze Zeit so geframed hat, als hätte sie viel eher Grund, ihn um Verzeihung zu bitten wegen ihres Verhaltens und nicht, als müsste er sich dafür entschuldigen, dass er ihr literally on camera fremdgegangen ist und eine andere Frau gefragt hat, ob sie mit ihm eine Beziehung führen will.
Ja.
Und ich finde, das ist es gerade so, dass er dann halt so ist, ja, aber ich verzeih dir, was ich vielleicht zu dieser Situation beigetragen habe, dass ich vielleicht Sachen auch überinterpretiert habe und dir Worte in den Mund geschoben habe, die du gar nicht so gesagt hast. Das lassen wir jetzt hier mal schön außen vor. Da sprechen wir jetzt nicht mehr drüber. Mhm. Aber komm, mein Kätzchen, lass uns ein Baby machen.
Und das Schlimmste ist wirklich immer noch das mit dem Kätzchen. Das kann ich nicht.
Und Tante Glenda sagt dann auf der nächsten Seite auch noch Grrr, Tiger. Und da war ich wirklich so, nee, das ist zu viel.
So schlimm.
Kerstin, ich weiß, dass das sollte jetzt lustig sein. Und es war auch lustig. Aber es war zu viel. Da möchte ich bitte für mich selbst eine Grenze setzen.
Das Ding ist, ich hoffe, dass jetzt auch in der neuen Auflage das nochmal aufgegriffen wird, dass bei dem nächsten Streitgespräch oder dem nächsten Bodyshaming, das Glenda betreibt, Gwendolyn ihr einfach mal sagt so, bleib mal ganz ruhig, Kätzchen.
Oh Gott.
Weil da muss man den Witz auch weitertragen.
Ja, das ist halt wirklich, es stimmt, ich bin mal gespannt, ob das im fortlaufenden Buch nochmal irgendwie auftaucht, weil, also das ist ja jetzt eine Situation, die also you can't unhear it so. Also das kann ja, das ist ja jetzt für immer in Gwendolyns Kopf und das muss ja irgendwie langfristig was in ihr verändern.
Ja. Ja. Die kann doch Glenda nicht mehr ernst nehmen. Aber jetzt ist halt, also bis jetzt fand ich alle Veränderungen richtig gut. Fand ich mega geil. Jetzt habe ich die nächste Veränderung nicht ganz gecheckt. Weil jetzt geht es nämlich ja darum, dass dann Glenda und Charles wieder was im Wandschrank hören. Ergo Gwendolyn. Und es halt darum geht, dass beide ja jetzt nicht streiten und dadurch Gwendolyn nicht warten kann, bis sie eingeschlafen sind und auch definitiv nicht warten will, weil möglicherweise versuchen die da gleich Charlotte zu zeugen. Und das kann ich auch sehr verstehen, dass da die Szene anders irgendwie gelöst werden muss, wie Gwendolyn jetzt aus dem Wandschrank kommt. Aber anstatt, dass sie einfach drauf losrennt und hofft, weil sie ja auch ungefähr weiß, wo Grandpa Lucas auf sie warten wird, macht sie auf Geist und geht so langsam aus diesem Schrank raus und stellt so ihre Arme nach vorne wie so ein Zombie und tut so, als wäre sie so ein Geistermädchen, das aus dem Schrank kommt. Und das fand ich ganz komisch.
Ja, ich glaube, sie will so tun, als würde sie schlafwandeln, oder?
Ah, das kann auch sein, aber das finde ich auch merkwürdig.
Aber auch das macht, also ob es jetzt ein Geist sein will oder ein Schlafwandel, also es macht trotzdem nicht so viel mehr Sinn, weil Charles und Glenda wissen ja, wer da im Haus wohnt, also selbst wenn sie irgendwie, weiß nicht, gedacht hätten oder hätten denken sollen, dass sie eins der Dienstmädchen ist oder so, dann, also die werden ja trotzdem irgendwie die Leute kennen und dann wissen, dass sie die noch nie gesehen haben vorher. Also ich, ja, das war auch so ein bisschen eine Änderung, wo ich mir dachte so, hä?
Ich glaube, da ist der Humor wieder ein Ticken zu doll durchgegangen mit Cassie Gear. Weil dann wollen sie diese komplette Szene so neu und noch lustiger machen. Aber es funktioniert halt nicht, weil vor allen Dingen auch jetzt hat Glenda halt auch super lange Zeit, Gwendolyn anzugucken. Und ich verstehe, dass sie sich nicht merkt, wie diese eine Person, die da durch ihr Zimmer gerannt ist, aussah im Dunkeln. Aber jetzt hat sie Zeit, Gwendolyn zu sehen. Und dann denke ich mir, dann könnte Glenda ja auch irgendwann in der Zukunft den Moment haben, wo sie sagt, hä, aber das sieht doch ganz schön doll aus, wie das eine Mädchen, das damals im Wandschrank war.
Naja, das Ding ist, ich glaube, dass das nicht passieren würde, weil ja Glenda nicht Gwendolyn als 16-Jährige kennenlernt und dann so ist, boah, krass. Die sieht ja aus wie die damals. Also, weißt du, ich glaube, das könnte passieren, wenn jetzt Glenda sie da so zum ersten Mal sehen würde und dann halt sich denkt so, okay, krass, die sieht aus wie dieses random Mädchen, das ich vor 20 Jahren oder so mal gesehen habe. Aber da sie ja Gwendolyn aufwachsen sieht und sie die ganze Zeit beobachtet, wie sich dieses Kind verändert und so weiter, glaube ich, ist es was, was einem weniger prominent auffällt. Aber trotzdem, so im Nachhinein, wenn Glenda dann erfährt, dass Gwendolyn diejenige ist, die in der Zeit springt, also weiß ich jetzt nicht, ob ihr diese Ähnlichkeit dann wieder auffallen würde, weil es ist ja dann auch schon eine Weile her, aber dass sie halt zumindest dann irgendwann auf den Trichter kommen könnte, so ja, diese random Person, die da damals bei uns im Schlafzimmer war, das könnte eine Zeitreisende gewesen sein.
Ja. Und dann muss es ja theoretisch ihre eigene Tochter sein. Weil es können ja nur noch zwei Zeitreisende danach kommen. Das ist ja eine Zeit, in der Lucy auch schon am Leben ist.
Ja, also ich meine nicht, dass sie in dem Moment, wo sie Gwendolyn da durchlaufen sieht, sich denkt, vielleicht ist es eine Zeitreise. Ah. Sondern dass sie dann später, wenn eben rauskommt, Gwendolyn ist die Zeitreisende.
Ja, okay, sich stimmt.
Dann denkt, Moment, da hatten wir doch mal diese random Person da in unserem Schlafzimmer. Vielleicht ist das ja jemand, der aus diesem Haus damals zurückgereist ist.
Ja.
Und ich finde, jetzt geht auch die Szene irgendwie so ganz komisch weiter, weil dann Charles eben Gwendolyn hinterherläuft. Gwendolyn flieht in die Bibliothek und Lucas geht dann eben raus, um mit Charles zu sprechen und gaslightet ihn halt und ist so, ja, okay, also da soll eine schlafwandelnde Person in einem weißen Nachthemd, soll da in eurem Zimmer im Schrank gewesen sein und ist dann so, ja, nee, Charles, dann ruf doch die Polizei und erzähl denen das. Das ist bestimmt eine großartige Idee und da wird niemand denken, dass du eins an der Murmel hast.
Ja.
Und ich finde es ein bisschen witzig, wie es gelöst ist. Auf der anderen Seite, also, es macht für mich Sinn, dass Charles und Glenda so sehr auf ihre Außenwirkung bedacht sind, dass sie halt so sind, so, okay, wenn ich jetzt für sowas wie Polizei anrufe, dann weiß die komplette Londoner Schickeria in 2 Tagen, dass mit mir nicht alles in Ordnung ist. Aber dass sie dann halt auch so für sich selbst beschließen, so, also vor allem, weil sie ja beide wach waren und das beide gesehen haben, in der Originalversion war es ja nur Glenda, die sie dann nochmal gesehen hat.
Mhm.
Also, dass sie dann nicht auch als Ehepaar sich irgendwann denken, so, also wir sind ja nicht irgendwie beide bescheuert. Wir können ja nicht irgendwie beide das Gleiche im Halbschlaf geträumt haben oder so.
Vor allen Dingen, weil beide ja auch nicht im Halbschlaf waren. Also in der alten Auflage sind ja beide am Schlafen und Glenda wacht auf und sieht dann was. Aber hier sind halt beide hellwach. Die haben noch nicht geschlafen. Und wenn du im wachen Zustand zu zweit eine Sache beobachtest, ganz egal wie absurd die ist, aber dann weißt du, dass die halt passiert ist.
Ja, also von daher ist die Originalversion schon sehr viel logischer, weil es dann nur Glenda gesehen hat.
Voll. Was ich hier auch irgendwie weird fand oder was neu für mich war, wie Lucas damit umgegangen ist, weil wir kennen Lucas ja nur als dieser Mitte-30-Jährige. Und da war er ja schon so ein bisschen mehr der Verpeilte und Sympathische und Nette und sonst was. Hier hat er, wie du schon gesagt hast, Charles halt gegaslightet und auch absichtlich gegaslightet, dass, nee, du hast da nichts gesehen und es ist Vollmond und jetzt stell dich nicht so an, träume, sonst was. Und Gwendolyn sagt dann nämlich auch, dass Lucas der Meister der Manipulation ist und das jetzt gerade einsetzt. Und dann dachte ich so, aber wissen wir das? Also es macht schon irgendwie so ein bisschen Sinn, auch im Kontext, dass er der Meister der Loge ist und diese Autorität ja auch haben wird. Aber als Manipulator habe ich ihn jetzt noch nicht so wahrgenommen.
Also man könnte es so ein bisschen reininterpretieren, dass ja Lucas es offensichtlich geschafft hat, jetzt über die ganzen Jahre, wo er wusste, dass der Graf irgendwie Dreck am Stecken haben muss und dass irgendwas mit der Loge nicht stimmt, er ja aber trotzdem allen Logenmitgliedern so glaubhaft gezeigt hat, dass er 100% hinter der Loge steht, dass er sich halt sogar zum Großmeister hochgearbeitet hat und niemand gemerkt hat, dass er da irgendwie Zweifel dran hat. Kann man, also na, je nachdem, wie man es interpretiert, kann man das schon irgendwie als Meister der Manipulation sehen und so. Aber es stimmt schon, dass halt so dieses, ja, auch dann so schnell in dem Moment, den er nicht hat vorausahnen können, so dann drauf zu kommen, okay, ich rede ihm jetzt einfach so lange ein, dass er spinnt und dass es vor allem super peinlich wäre, wenn das jetzt andere Leute erfahren, bis er sich dann nicht mehr traut, jemandem davon zu erzählen.
Mhm. Und ich finde vor allem Gwendolyns Wahrnehmung hier so fehl am Platz, weil sie wundert sich halt nicht, dass er das macht. Oder sie ist auch nicht beeindruckt, dass er das macht, sondern sie ist halt wirklich so rational, ja, er ist halt der Meister der Manipulation und deswegen kann er das so gut und regelt das jetzt hier für uns. Wenn sie sich fragen würde so, okay, krass, ich verstehe jetzt, wie er es geschafft hat, Meister der Loge zu werden.
Mhm.
Und heftig, was der für einen Sprung gemacht hat vom letzten Mal, wo ich ihn gesehen habe. Also wenn sie sich ein bisschen mehr wundern würde, dann fände ich es ein bisschen natürlicher. Weil so war auch das ziemlich random, ehrlich gesagt.
Ja, voll. Du hast recht, es ist eigentlich mehr so, wie wenig sie sich drüber wundert.
Mhm. Ich fand es vor allen Dingen auch so wild, dass jetzt auf einmal so viel geändert wird, weil also ich hatte dir jetzt vor der Aufnahme noch ganz kurz geschrieben und war so, Achtung, hier wurde ein bisschen mehr geändert, weil normalerweise gucken wir beide nur so sporadisch rein, ob wir Dinge finden, die geändert wurden oder nicht. Und meistens, ja, dann wird da mal ein Satz geändert und wir haben auch garantiert nicht jede Änderung mitbekommen. Aber jetzt auf einmal wurde so eine komplette Szene neu geschrieben. Und ich hatte so das Gefühl, das war, weil Kerstin Gier so dieses Streitgespräch einfach ein bisschen organischer und besser machen wollte, was ich sehr gut finde. Dafür musste man aber halt mehr als eine Stelle ändern. Und ich glaube, dann war die einfach im Schreibflow. Weil es ist ja, so merkwürdig, dass jetzt hier alles geändert ist. Weil es ist auch so, das Kapitel geht jetzt quasi in der Neuauflage weiter und das ist auch weiterhin, wird es immer geändert alles. Aber es ist teilweise nicht wirklich wichtig, was geändert wurde. Und ich glaube, die war einfach im Schreibflow. Und vielleicht ist ihr auch hier aufgefallen, dass es vielleicht sogar Sinn macht, wenn man eine Neuauflage rausbringt und die so vermarkten möchte, dass man hier ein paar Dinge mehr vielleicht neu schreiben sollte. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ganz komisch.
Ja, also ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass sie halt genau solche Szenen, jetzt gerade im dritten Teil, wie auch hier mit der Blutabzapf-Szene, die wir vor ein paar Folgen hatten, dass das so konkrete Punkte waren, die sie sich vorher gemerkt hat, als okay, das möchte ich ändern. Und also ich finde es ja auch gut, dass sie zum Beispiel so die Darstellung von Glenda ändern wollte und so weiter. Und ne, dann halt so war, ja gut, dann müssen wir aber in den ersten zwei Teilen auch noch ein bisschen was ändern kommen. Dann suchen wir uns so die paar problematischen Wortwahlen und so raus und ändern das so ein bisschen ab. Dass sie das dann aber halt trotzdem nicht zum Anlass genommen hat, so Zusammenhänge zwischen den Büchern, also sowas wie hier der Schlüssel zu meinem Herzen und so weiter zu ändern und da halt wirklich große Plotänderungen zu machen, weil sie dann doch nicht committed genug war. Und ja, also da halt irgendwie so ein bisschen der Rest-Commitment gefehlt hat. Und vielleicht hat sie sogar auch mit dem dritten Teil angefangen, Sachen umzuschreiben, weil sie halt diese Stellen auf jeden Fall ändern wollte und hat sich dann gedacht, okay, dann komm, dann machen wir mit allen dreien.
Ja.
Aber es ist halt einfach ein bisschen inkonsequent, haben wir ja schon zu Genüge drüber gesprochen.
Genau, das ist auch egal.
Aber lass uns doch mal zurück ins Originalbuch gehen. Da ist jetzt Gwendolyn eben mit Lukas in der Bibliothek. Er hat ja auch gleich schon Sandwiches gemacht, wie der Ehrenmann, der er nun mal ist. Und ist dann auch so, ja, und falls jemand reinkommt und Gwendolyn so, ja klar, bin ich deine Cousine Hazel, wie immer. Ich dann auch dachte so, was bist du denn für ein Hohlbrot? Also ja, du hast nicht viel geschlafen, aber nein, Gwendolyn, du kannst im Haus, in der die Familie deines Großvaters wohnt, kannst du nicht sagen, du bist Cousine Hazel, weil die Leute kennen Cousine Hazel.
Ey, die ist auch einfach wirklich hohl. Gwendolyn.
Ja, und Lukas ist dann auch so, nein, du Eumel, du versteckst dich dann, wenn jemand reinkommt.
Ja.
Lukas kommt dann auch wieder zurück, ist so, ja, keine Sorge, ich habe das jetzt hier geklärt. Charles und Glenda streiten immer noch. Er hat dann auch so einen Nebensatz, wo er sagt, ja, also er hätte nicht gedacht, dass sich das der Alleinerbe einer Hotelkette bieten lässt. Wo ich dann auch wieder so ein bisschen war, so, okay, nur weil er jetzt irgendwie mehr Geld hat, lässt er nicht zu, dass seine Frau mit ihm streitet? Oder und bei einem Mann, der weniger Geld geerbt hat, bei dem wäre das dann akzeptabler, dass, also.
Zumal, also, er hat ja auch nur was geerbt. Dafür hat er ja legit nichts getan. Also, das ist ja gar nichts, sagt das über den eigenen Charakter aus.
Ja, eigentlich macht es an der Stelle Charles eigentlich gerade so ein bisschen sympathischer, weil halt Charles irgendwie nicht davon ausgeht, dass er mehr Respekt verdient hat, nur weil er jetzt halt eine Hotelkette geerbt hat.
Mhm. Ja.
Ich habe dann auch noch einen kleinen Buchfehler gefunden, weil Gwendolyn jetzt hier erzählt, dass sie da im Jahr 2011 den Chronographen immer wieder durchs ganze Haus geschleppt hat und Charlotte auch schon Verdacht geschöpft hat und sie wahrscheinlich genau in diesen Minuten dabei ist, das Schloss zu ihrem Zimmer aufzubrechen. Und dann war ich so, Gwendolyn, ich dachte, wir hätten in der letzten Folge erst festgestellt, dass dein Zimmer gar kein Schloss hat, das man abschließen kann, sondern einen Riegel, den man von innen vorschiebt. There is no Schloss aufzubrechen.
Du hast vollkommen recht. Aber das Gute, wenn man als Autorin eine kleine hohle Protagonistin schreibt, ist, dass ich das auch Gwendolyn zuschreiben würde, dass sie das dann vergessen hat.
Ja, stimmt. Also, dass sie dann nach Hause kommt, sich denkt, ah, stimmt, wäre gar nicht gegangen, egal.
Ja, um hier mal eine Lanze für Kerstin Gier zu brechen. Auf jeden Fall ist Gwendolyn dann so richtig verzweifelt, weil sie ist so, scheiße, wir haben jetzt die meiste Zeit dieses Treffens verplempert. Und ich muss ja so viel von dir erfahren, was du alles rausbekommen hast, ohne dass ich irgendwas tun musste. Wann treffen wir uns das nächste Mal? Am besten direkt morgen oder so aus deiner Sicht. Und Lucas ist nur so, chill. Ich hatte 35 Jahre Zeit. Ich habe vorbereitet. Und das liebe ich, weil Gwendolyn hätte niemals was vorbereitet in dieser Zeit. Und er ist halt vorbereitet. Er hat nämlich einfach ein Buch genommen, die ersten 400 und die letzten 400 Seiten gleichgelassen und alles dazwischen in derselben Schriftart neu gemacht mit Informationen für Gwendolyn.
Und das ist wirklich so smart.
Das ist ultra smart.
Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr gut gewählt, dass ihr dafür Anna Karenina von Tolstoi nimmt, weil das auf der einen Seite halt so ein alter Klassiker ist, dass jetzt, also da, ich weiß nicht, das würde nicht auffallen, wenn er das die ganze Zeit mit sich rumträgt. Das fällt auch nicht auf, wenn es irgendwo in der Bibliothek steht. Es ist auch ein Buch, das wahrscheinlich in der Zeit die meisten Leute, die gerade in dieser kultivierten Oberschicht sind, schon gelesen haben. Das heißt, er muss jetzt auch nicht damit rechnen, dass das jetzt irgendwie, weiß nicht, der neueste Schrei ist, der gerade rausgekommen ist und alle wollen es immer sofort lesen. Und es ist aber thematisch, gut, das weiß nicht, ob Lukas das wissen konnte, aber es ist ja thematisch immer noch so modern und halt so ein Klassiker, dass es trotzdem nicht auffallen würde, wenn Gwendolyn das Buch liest.
Mhm. Ja, das ist schon echt genial gelöst. Der hat sich halt Gedanken gemacht.
Ja, weil ich habe jetzt dann echt so überlegt, okay, was für andere Bücher hätte man da nehmen können, die genau den gleichen Effekt haben. Und vielleicht hätte man es noch mit ein paar Jane Austen Büchern machen können. Also wo es irgendwie Sinn ergibt, dass auch irgendwie eine 16-Jährige noch Stolz und Vorurteil liest oder so. Aber ansonsten gibt's echt wenig Bücher, die irgendwie genau diesen Zweck erfüllen.
Und die auch lang genug sind.
Stimmt.
Weil, also es macht schon Sinn, dass es eben nicht nur die ersten 100 und die letzten 100 Seiten sind, sondern es sind 400 Seiten auf beiden Seiten quasi, damit man eben tatsächlich das Aufblättern und, also aufschlagen und das dann nicht auffällt kann. Ich fand's dann aber so lustig, weil Gwendolyn nimmt so dieses Buch und ist so, du kannst mir auch einfach sagen, was drin steht, weil die Minuten haben wir schon noch, da müsste ich es nicht lesen. Also bitte sag mir einfach, was da drin steht.
Ja, wobei sie ja auch, das muss man ja auch zugutehalten, zuerst denkt sie, er hat wieder einen Code drin versteckt. Und ist dann halt so ein bisschen so, Lukas, also ganz ehrlich, die Zeit ist jetzt knapp. Ich kann nicht schon wieder erstmal 3 Tage Rätsel lösen und dabei 4 meiner KlassenkameradInnen irgendwie mit ins Boot holen. Sag jetzt einfach, was die Info ist.
Und Lukas erzählt tatsächlich ein bisschen was, weil er sagt nämlich, dass sie Beweise gefunden haben, dass der Graf den Wächtern ab dem Gründungsjahr der Loge wichtige Unterlagen einfach verschwiegen hat. Da ging es um die Prophezeiung. Er sagt auch, dass möglicherweise der Stein der Weisen eben nicht das tut, was der Graf gesagt hat, was er tun wird.
Und das beantwortet ja auch unsere Frage, die wir uns, glaube ich, im vorletzten Epigraphen oder so gestellt haben. Also da, wo wir drüber gesprochen haben, dass jetzt die Loge da in die neuen Räumlichkeiten in den Tempel zieht und da diese Zeremonie ist, wo der Graf dann die Papiere übergibt und so weiter. Das heißt, wir wissen jetzt auf jeden Fall, von dem inneren Kreis der Loge wusste niemand, was der Graf wirklich vorhat. Und das, also, was auch so ein, also ich weiß nicht genau, wie ich das finde, weil, also es macht natürlich irgendwie diesen Zweck der Loge und auch alle anderen vorherigen Zeitreisenden und Großmeister und so weiter weniger böse, sage ich mal, weil wirklich außer dem Graf alle gedacht haben, dass es halt um einen wirklich guten Zweck geht und sich dadurch auch halt so diese Stimmung etablieren konnte von, okay, wir machen das jetzt, weil wir die Retter der Menschheit sind, so nach dem Motto. Aber ich glaube, es hätte für mich die Stakes higher und irgendwie die Loge insgesamt cooler gemacht, wenn es schon eben einzelne Leute auch im inneren Kreis gegeben hätte, die genau wissen, dass es halt nicht darum geht, da für alle Gutes zu tun, sondern die halt einfach mit davon profitieren wollen, dass diese Loge fucking reich ist, weil sie halt schon in der Vergangenheit wissen, was in der Zukunft passieren wird.
Ja, das stimmt schon.
Aber dann hätte wiederum Gwendolyn auch sehr viel mehr Leute austricksen müssen. Und sind wir ehrlich, das hätte sie nicht geschafft.
Ja, vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, nicht zu viel drüber nachdenken.
Und also, sie haben dann hier so ein bisschen eine emotionale Stelle, weil dann halt Lucas eben zu ihr sagt, dass ihm jetzt bewusst geworden ist, dass er 2011 nicht mehr am Leben ist und ihr nicht mehr helfen kann. Und sie darüber dann natürlich auch wieder sehr traurig ist. Und er dann meint so, hey, also, es ist okay, ich hatte ein wirklich gutes Leben. Es ist in Ordnung, so wie es passiert ist. Gut, natürlich weiß jetzt halt Gwendolyn, dass er wahrscheinlich nicht eines natürlichen Todes gestorben ist und er weiß es nicht.
Aber zum Glück sagt sie es ihm hier nicht.
Ja.
Charakterentwicklung. Im ersten Band hätte sie es jetzt noch ausgeplaudert.
Hätte auch irgendwie eine coole Szene sein können, wo sie dann halt ihm irgendwie so andeutet, dass es sein könnte. Und dann auch so, ich weiß nicht, ob er dann halt versucht, seinen eigenen Mord zu verhindern oder sagt, okay, es muss aber so passieren, damit alles so passiert, wie es jetzt tut und so weiter. Aber dieses Fass machen wir jetzt nicht auf.
Nein.
Was ich aber so ein bisschen verwirrend fand, war, dass er dann zu ihr sagt, ach komm schon, kleiner Rabe, du müsstest doch am besten wissen, dass der Tod zum Leben dazugehört.
Ja.
Und ich dann aber so war, aber, also, ich will jetzt die große Info über Gwendolyn, die wir noch bekommen werden, nicht spoilern, aber, also, bisher gehen ja alle davon aus, dass halt ihre Fähigkeit oder ihre Magie des Raben ist, dass sie halt Geister sehen kann und nicht mehr. Aber ich finde, diese Stelle spielt eigentlich mehr drauf an, als wüsste er schon Weiteres.
Und als, also er sagt es halt auch so, als würde sie auch schon Weiteres wissen. Also das finde ich halt das Komische, weil irgendwie fände ich es sogar gar nicht so abwegig, wenn er mehr weiß, als er ihr sagt. Mhm. Aber er sagt halt so, ja, du müsstest ja am besten wissen, dass der Tod dazu gehört. Und also vermutlich spielt er wirklich einfach auf dieses Geistersehen an. Weil also dann, er führt das dann halt noch weiter aus und sagt so, ja, aber man denkt auch, ich hätte dann den Anstand, zumindest als Geist zu dir zurückzukommen, damit ich dir vor Ort auch helfen kann. Deswegen, ich glaube, er meint tatsächlich das Geisterthema, aber der Satz klingt zu groß.
Ja, es, also, ich war verwirrt an der Stelle. Und alle Leute, die nicht wissen, wie es weitergeht, sind wahrscheinlich auch verwirrt.
Ja, deswegen machen wir schnell weiter, weil wirklich instantly beide nicht mehr miteinander quatschen können, weil nämlich Lady Arista kommt. Auf jeden Fall muss Gwendolyn sich jetzt ganz schnell verstecken und eben nicht sagen, dass sie die Cousine Hazel vom Land ist, weil Lady Arista reinkommt und wissen möchte, was Lucas so spät auf noch macht und ob er zu ihr ins Zimmer kommt.
Und wirklich ab dieser Szene hatte ich so einen, also hatte ich auch schon vorher, aber hatte ich so einen krassen Softspot für Lady Arista.
Mhm.
Weil man da einfach zum ersten Mal halt so richtig die Ehe zwischen den beiden sieht und einfach sieht, dass halt Lady Arista wirklich vorher zumindest Lucas gegenüber eine ganz andere Person war. Und diese Seite ihr jetzt im Leben wahrscheinlich komplett fehlt, weil ihr eben diese Bezugsperson fehlt, mit dem sie diese sanfte Seite ausleben kann.
Ja. Lady Arista kichert dann auch im Laufe dieses Gesprächs und Gwendolyn sagt so, sie hat sie noch nie kichern hören.
Ja, und halt schon allein, also das, ja, so dieses Leichte und Jugend, fast schon Jugendliche, das halt fehlt. Was ich allerdings kurz kritisieren möchte, ist, dass halt, also Arista erzählt jetzt davon, wie die Diskussion mit Charles und Glenda und so noch weitergegangen ist. Sie sagt dann, Charles kam eben zu mir, er behauptet, Glenda hätte ihm Schläge angedroht. Und irgendwie war ich dann so, ja, haha, Gewalt in der Beziehung an Männern, so fun.
Ja.
Also, ich weiß gar nicht, ist das in der neuen Version immer noch?
Ich glaube nicht, weil da das ganze Gespräch auch wieder ein anderes ist.
Ach so.
Aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
Da war ich so ein bisschen so, also, ja, wahrscheinlich hätte Glenda Charles nicht wirklich geschlagen, aber also wenn halt ein Mann auch das Bedürfnis hat, zu jemand anderem zu gehen und zu sagen, ey, die hat mir gerade Gewalt angedroht, ich möchte mich da jemandem anvertrauen, dann zu sagen, ja komm, ich habe dem Whisky eingeschenkt und dann ging's wieder. Ja, fand ich irgendwie nicht so cool in dem Moment.
Nee, ich habe gerade mal nachgeguckt, in der neuen Auflage hat Glenda jetzt auch nicht explizit mit Charles gesprochen, sondern eher mit beiden, also mit Charles und Glenda, und sagt halt so, nein, Glenda möchte zwar immer noch die Polizei verständigen, aber Charles ist dagegen. Das ist dann der Konflikt von den beiden, der quasi stellvertretend für diese Szene steht. Was ich auch sehr gut finde, weil du hast total recht, dass dieses Gewaltandrohung einfach nie richtig ist.
Ja, also das hat mein Bild von Arista ein bisschen geschmälert, aber es irgendwie passt halt auch in die Zeit, also von daher.
Ja.
Und dann sprechen sie eben über die Partnerwahl ihrer Kinder. Und Arista ist dann auch so, ja, kann sein, dass unsere Kinder da einfach nicht so ein gutes Händchen haben. Weil Harrys Jane ist entsetzlich langweilig, Charles ist ein Schwächling und Grace Nicholas arm wie eine Kirchenmaus. Woraufhin dann Lucas erwidert, aber er macht sie glücklich und das ist doch die Hauptsache. Und Lady Arista sagt dann, ja, über Nicholas beschwere ich mich auch von allen am wenigsten. Viel schlimmer wäre es gewesen, wenn Grace diesen unsäglichen Duvier-Ehrgeizling hängen geblieben wäre.
Ja, würde ich mitgehen.
Ja, das auf jeden Fall. Und also das war auch die Stelle, die mich vorhin so verwirrt hat, weil ich also jetzt da nicht wirklich das Gefühl hatte, dass Arista ein wirklich massives Problem damit hat, dass Nicholas so arm ist. Aber das ist ja auch schon ein Jahr, bevor Gwendolyn und Charlotte geboren werden. Das heißt, die sind da ja alle schon länger mit ihren PartnerInnen zusammen.
Mhm.
Und dass Arista jetzt so über Nicholas denkt, weil sie halt wahrscheinlich gesehen hat, dass er irgendwie der einzig Vernünftige ist, der wirklich zu ihrem Kind passt. Das muss ja nicht heißen, dass sie das früher auch so ihren Kindern gegenüber ausgedrückt hat. Deswegen ist es jetzt kein so krasser Widerspruch. Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, dass ja Grace mit Fogg zusammen war, als sie 17 war, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und da, also zu dem Zeitpunkt muss sie ja irgendwie schon Ende 20 sein. Und ich mir dann so ein bisschen dachte, also es wurde ja auch im ersten Buch gesagt, dass jetzt diese Beziehung zwischen Fogg und Grace jetzt nicht so wahnsinnig lange gedauert hat. Wo ich mir dann so ein bisschen denke, also würde man auch 10 Jahre später noch so viel drüber reden, was das für eine furchtbare Partnerschaft war, über den Typen, mit dem die Tochter halt mit 17 zusammen war. Also da hat doch niemand ernsthaft geglaubt, dass die mal heiraten könnten.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass es halt einfach ist, weil es ein De Villiers-Junge war und jetzt Lucy und Paul ja zusammen sind und Lady Arista das auch ganz schlimm findet. Und dass deswegen so diese Brücke Sinn macht. Und man schon sagt so, ja, Gott sei Dank ist er nicht bei dem geblieben. Aber das ist natürlich irrelevant, das ist klar. Aber ja, also ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass es hier drin steht, weil es in dem Kontext, weil danach auch über Lucy und Paul gesprochen wird, da macht es schon irgendwie Sinn. Ich glaube, diese Rivalität zwischen den beiden Familien ist ja auch relativ groß.
Ja.
Das heißt, es ist ja nicht so ein Fremder, den Grace dann gedatet hat, sondern es war halt ein Devilliers. Übrigens, auch das fand ich in der neuen Auflage besser, weil da wird nämlich noch gesagt, ja, der Devilliers-Typ, der so scharf auf deinen Job ist.
Stimmt.
Das heißt, da haben sie noch aktiv mit Falk zu tun. Und natürlich, das macht total Sinn, das habe ich auch hier beim Lesen vergessen. Aber in der neuen Auflage wird es halt nochmal gesagt, weil natürlich, das ist derjenige, der Lucas ablöst. Der wird aktiv in der Loge gerade daran arbeiten, Großmeister zu werden.
Ja, schon, da habe ich, also es stimmt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber also wahrscheinlich sind halt die Antipathien von gerade von Lucas irgendwie noch größer, weil der sich halt denkt so, boah, das ist so ein ekelhafter Schleimling, der gleich auf seiner Schleimspur ausrutscht, weil er jetzt gerade allen aus dem inneren Kreis in den Arsch kriecht, um dann auch safe Großmeister zu werden, wenn ich weg vom Fenster bin.
Ja.
Ich frage mich auch gerade, ist man Großmeister, bis man stirbt oder bis man zurücktritt? Weil ich glaube, Lucas war ja Großmeister, bis er gestorben ist.
Ja, aber er ist ja auch sehr plötzlich gestorben. Also ich glaube nicht, dass es so eine Sache ist wie der Papst.
Ja, aber der kann ja auch zurücktreten.
Echt? Ich dachte, das ist immer nur, bis er stirbt.
Nee, hier ist nicht hier der also Josef Ratzinger, also der Deutscher war, der jetzt vor Franziskus, der ist auch zurückgetreten und dann halt später gestorben.
Stimmt. Ja, nee.
Glaube ich zumindest.
Also ich denke schon mal, dass man zurücktreten kann vom Amt des Meisters der Loge, Großmeister.
Weil, also wenn man es nicht könnte, dann würde ich jetzt an der Stelle, an Lucas Stelle auch mal denken, so nicht, dass der mal noch mich schubst, wenn ich die Treppe runterlaufe oder so.
Oh mein Gott, denkst du, Falk hat Lucas getötet? Imagine.
Also ich denke es nicht, weil ich weiß, wer es war, aber
Es war eher so eine lustige Überlegung. Stell dir mal vor, wenn Falk ihn getötet hätte.
Ja, also ich vor allem, also gut, es hätte wirklich nochmal einen komplett neuen Plot irgendwie aufgemacht, aber also ich hätte es schon auch spannend gefunden, wenn Gwendolyn dann vor allem so durch dieses Gespräch, das sie jetzt mitgehört hat, vielleicht auf den Trichter kommt, so am Ende hat Falk meinen Opa umgebracht, weil der da Großmeister werden wollte.
Ja. Das wäre schon lustig.
Vielleicht mal Krimi-Plot, ey.
Wirklich. Auf jeden Fall, dann ist es dann noch mal ein bisschen cute zwischen den beiden. Lady Orissa nimmt auf jeden Fall das Buch kurz in die Hand und blättert da durch und ihr fällt natürlich nichts auf, weil diese Tarnung einfach so brillant ist. Sie möchte dann, dass Lucas mit ihr schlafen geht und er sagt, ich komme gleich nach. Und hier ist es schon wieder ein Spitzname, den ich schon wieder ganz, ganz cringe fand, weil er nennt Lady Orissa nämlich Honigschnütchen. Und das fand
aber
ich schön.
Aber ich muss sagen, es ist weniger schwer auszuhalten wie Kätzchen.
Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das mit dem Kätzchen war so schlimm, weil es so weit ging. Besonders als beide dann auch über die Zeugung von Charlotte gesprochen haben und Tiger gefallen ist. Ich finde Honigschnütchen auch schon wirklich sehr cringe.
Es ist cringe, aber ich finde, Kätzchen hat halt auch so was inhärent Sexuelles gleich. Und Honigschnütchen ist für mich, also ist immer noch cringe, aber ist für mich nicht irgendwie sexy.
Ah, nee, also ich habe es auch nicht als sexy wahrgenommen, weil ich dann einfach nur an Gale und Katniss gedacht habe. Bei Gale, also von Tribute von Panem, weil Gale Katniss ja auch Kätzchen nennt. Das war dann mein erster Instinkt. Der Tiger, der hat es dann schlimm gemacht. Und das von sich selbst in dritter Person sprechen.
Ja. Also ich finde das Honigschnütchen auch schlimm, aber ich glaube, Honigschnütchen kann ich besser ertragen. Aber Gwendolyn kann Honigschnütchen leider nicht so gut ertragen. Und zuckt dann zusammen und rumpst dabei erstmal mit dem Kopf gegen die Schreibtischplatte.
Die ist auch tollpatschig. Da kommt's wieder. Wir haben eine tollpatschige Szene.
Ja, und sie war auch tollpatschiger in der neuen Version dieses Kapitels, weil sie da ja hat die Taschenlampe fallen lassen, als sie sich die Ohren zuhalten wollte, um nicht zu hören, wie gebumst wird.
auch Mut einfach, ja, fair.
Und dadurch ja erst das Ganze ausgelöst wurde.
Mhm.
Und das fand ich schon auch schön, dass es da wieder reingebracht wurde.
Ja, definitiv. Jetzt ist aber natürlich Lady Wista auf den Trichter gekommen, dass da möglicherweise irgendwas unter dem Schreibtisch ist und möchte nachgucken. Aber Gott sei Dank sind die 9 Minuten hier und die 11 Minuten im neuen Kapitel wirklich schnell geflogen. Und dieses kurze Gespräch zwischen ihr und Lucas hat dann fast 10 Minuten gedauert. Und das bedeutet, Lucas kann jetzt einfach das Buch zu Gwendolyn kicken. Es schafft es leider nicht ganz unter den Schreibtisch, sodass sie so mit der Hand vorschnellen muss und es greifen muss. Aber perfektes Timing, genau in dieser Sekunde springt sie dann halt zurück und fasst es gut zusammen. Nämlich Lady Arista hat jetzt einfach gesehen, wie ihr Schreibtisch Arme bekommen hat. Und da musste ich ein bisschen lachen.
Ich fand's auch irgendwie so die Umschreibung sehr witzig. Vor allem sagt sie dann noch, dass der Schreibtisch Arme bekommt und das Buch auf ist.
Stimmt.
Aber ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, so, also wie erklärt Lucas Arista in der Vergangenheit, was da gerade passiert ist? Gaslightet er jetzt einfach seine komplette Familie?
Ja, er ist ja ein guter Manipulator, ne?
Also, wir haben doch im ersten Buch mal drüber geredet, dass Lady Arista Gwendolyn, nachdem klar ist, dass Gwendolyn der Rubin ist, anschaut, als würde sie sie gerade zum ersten Mal so richtig sehen.
Mhm.
Und ich hatte damals nicht mehr im Kopf, dass sie ja hier nur ihren Arm sieht und nicht ihr Gesicht. Aber ich dachte eigentlich damals, dass das der Moment ist, wo bei Arista irgendwie so alle Puzzleteile zusammenfallen und sie so ist so, oh mein Gott. Das heißt, da diese komische Person unterm Schreibtisch vor 16 Jahren oder vor 17, das könnte Gwendolyn gewesen sein, die da gerade in der Zeit gereist ist.
Ja, ich finde, der Moment kann ja trotzdem so ähnlich zumindest sein. Nicht, dass sie Gwendolyn erkennt, aber dass sie zumindest die Puzzleteile zusammensetzt. Also sie weiß ja, was Zeitreisen sind. Und das heißt, ich finde, dass Lucas in diesem Moment das auch erklären kann, wenn er einfach sagt, so ja, das war der Rubin, das war vielleicht der erste Zeitsprung oder sonst was. Und also so ein bisschen das Erklären, ohne wirklich zu erklären, was passiert ist. Und wenn Lady Arista dann Gwendolyn in dieser einen Szene zum ersten Mal quasi sieht, checkt sie, dass es eben nicht Charlotte unter diesem Tisch war, sondern Gwendolyn. Und das, finde ich, macht schon Sinn, dass sie dann so ein bisschen neu erkennt und neu das Bild in ihrem Kopf macht.
Ja, also meine Theorie hat ein bisschen Lücken, weil wenn er ihr erzählt hätte, dass das jetzt eine Zeitreisende war, dann also hätte das ja für sie nichts dran geändert, wer es dann war.
Ja, aber halt schon irgendwie, weil nicht in dem Moment, aber wenn sie dann ihr Leben lang denkt, dass Charlotte diejenige sein wird, die springt, dann stellt sie sich ja Charlotte auch vor und weiß, dass damals dann Charlotte unter diesem Tisch gehockt hat und erinnert sich in dem Moment.
Oh, aber
ja.
Also was schon Sinn ergeben würde, ist, dass sich ja Arista, also jetzt gerade, weil sie hat ja auch gesehen, wie Lucas ihr da dieses Buch zugeschoben hat und so weiter und das alles so geheimniskrämerisch ist und keine Ahnung. Und das hätte ja nicht so krass sein müssen, wenn da der Rubin gesprungen wäre, den alle erwarten. Und dass ihr vielleicht in dem Moment, als sie gemerkt hat, okay, es ist Gwendolyn, bewusst wurde, ach so, deshalb hat Lucas mir nicht erzählt, dass das eine Zeitreisende war, mit der er sich da trifft und keine Ahnung. Weil Lucas, also dass ihr bewusst wird, dass Lucas auch vor ihr verheimlicht hat, dass er die ganze Zeit schon wusste, dass Charlotte nicht diejenige sein wird. Das wird wahrscheinlich das gewesen sein, was sie da realisiert in dem Moment.
Oh, das finde ich richtig cool. Und du hast total recht, natürlich.
Weil wenn es Charlotte wäre, hätte er einfach sagen können, du, das war halt das Kind, das hier Glenda und Charles gerade eigentlich versuchen zu zeugen, das ist jetzt da.
Aber, und vielleicht war es dann auch so ein Moment, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass so diese Situation auch so ein Streitgespräch zwischen beiden ist. So, ja, warum sagst du mir denn nicht, dass es eine Zeitreisende war? Warum verheimlichst du da irgendwas? Warum, ich weiß das doch, ich bin doch Teil davon und du kannst mir ja vertrauen. Und dass das dann der Moment war, wo Lady Arista halt realisiert hat, so, ach so, deshalb haben wir gestritten und deshalb hat er nichts gesagt und er hat das Richtige getan in dem Moment. Und ich habe so viele Streitgespräche mit ihm darüber geführt, obwohl es so jetzt erklärt wurde, weißt du?
Mhm.
Und dann noch so eine kleine Trauer, die dann mit dabei ist.
Erstens das und sie sich ja dann auch so ein bisschen fragen muss, warum Lucas nicht schon Bescheid gesagt hat, dass es nicht Charlotte ist, wenn er es ja die ganze Zeit wusste. Also warum Lucas ja dann auch irgendwie aktiv die Loge sabotiert hat.
Stimmt.
Naja, Gwendolyn ist auf jeden Fall back in der Gegenwart und ist jetzt also wieder auf dem Weg hoch in ihr Zimmer und wird mal wieder von Charlotte aufgehalten. Aber diesmal hat sie ja keinen chronographenförmigen Bademantel unter dem Arm. Deswegen ist sie ein bisschen entspannter. Und als Charlotte dann zu ihr sagt, was hast denn da dabei? Ein Buch? Aha, Anna Karenina ist wohl ein bisschen zu kompliziert für dich. Mhm. Gibt Gwendolyn ihr einfach den besten Konter überhaupt und ist dann so, du, also wenn du findest, dass das für mich zu kompliziert ist, dann können wir einfach tauschen. Du nimmst Anna Karenina und ich nehme Im Schatten der Vampirhügel, was du ja gerade liest.
Das ist so geil.
Und ja. Ich finde auch, in dem Fall geht es ja auch nicht zu weit, weil also es ja durchaus sein kann, dass auf irgendeinen anderen Weg Gwendolyn, die ja im gleichen Haus wohnt, erfahren haben kann, dass Charlotte gerade diesen Schundschinken liest.
Mhm.
Und es halt auch, also ich finde es auch geil, wie das dann direkt die Diskussion beendet, weil Charlotte halt so derbe ertappt ist.
Ja. Fand ich schon mega cool.
Und Charlotte versucht dann auch so ein bisschen auf Gwendolyn einzureden und ja, ich weiß nicht, vielleicht auch ein Stück weit ihr Vertrauen zu gewinnen und sagt so, zeig mir, was in der Truhe ist, dann kann ich dir vielleicht helfen, das Schlimmste abwenden. Wenn ich richtig liege, dann bist du vielleicht noch viel dümmer, als ich gedacht habe. Und vor allem dieser erste Teil, wo sie ja wirklich so tut, als würde sie ihr helfen wollen. Oder da dachte ich mir echt so, ich wünschte, wir hätten irgendwie etabliert, dass es vielleicht doch noch so einen Rest Vertrauen gibt, den wir Charlotte schenken könnten. Mhm. Weil es einfach, also ich glaube Charlotte sogar wirklich ein Stück weit, dass sie halt einfach ja daran glaubt, dass das die Menschheit heilen wird und so weiter und dass sie halt Gwendolyn helfen will, jetzt nicht auf dem letzten Meter alles zu verkacken quasi. Aber dadurch, dass wir halt Charlotte schon immer so als missgünstige und hinterrücks handelnde Person etabliert haben, hat natürlich Gwendolyn hier überhaupt keinen Anlass, da auch irgendwie nur drüber nachzudenken, ob es vielleicht sinnvoll sein könnte, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Du hast total recht. Und also ich verstehe auch total, dass Gwendolyn nicht mit Charlotte hier zusammenarbeitet. Aber es ist ja schon auch so ein bisschen so, dass Gwendolyn den gleichen Fehler macht, wie die Loge bei ihr macht. Weil da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, wenn die Loge einfach am Anfang nett zu Gwendolyn gewesen wäre und ihr ein bisschen mehr vertraut hätte, würde Gwendolyn jetzt viel mehr für die Loge arbeiten und viel mehr Dinge tun, ohne sie zu hinterfragen. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn Gwendolyn jetzt Charlotte einen Vertrauensvorschuss geben würde, vielleicht noch nicht den krassen, so hier ist der Chronograph, sondern bei irgendwas anderem sie einweiht oder versucht sie mit einzubeziehen, nett zu ihr wäre, irgendwas, dann wäre Charlotte vielleicht auch nicht so missgünstig Gwendolyn gegenüber und würde nicht die ganze Zeit versuchen, sie zu hintergehen.
Ja, aber ich glaube, das ist aus, also quasi sehr viel so aus unserer Sicht, die wir ja Charlotte mögen wollen, gedacht. Weil, also selbst wenn, also zumindest an diesem Punkt der Geschichte sehe ich nicht, was Charlotte tun könnte, um irgendeine Form von Vertrauensvorschuss verdient zu haben.
Deswegen, ich verstehe auch total, dass Gwendolyn das nicht macht. Aber ich fände es einen spannenden Punkt, das meinte ich nur.
Ja, mhm. Ja, das verstehe ich voll. Und es Also, ich meine, was ein bisschen widersprüchlich ist, ist, dass ja Gwendolyn sonst, wie wir bei Lady Tilney und was weiß ich, wem und auch Lucas schon gemerkt haben, sobald da mal jemand aus der Loge nett zu ihr ist, ist sie ja sofort bereit, denen alle ihre Secrets zu erzählen.
Direkt.
Also, das, ja, wenn Charlotte uns ein bisschen einfach irgendwas geben würde, dann könnte man sogar rechtfertigen, dass Gwendolyn so ist, so, ja, ach, du bist nett zu mir? Nee, komm, dann mach mit in unserem geheimen Club.
Ja, klar.
Aber ja, das, also aus ihrer jetzigen Sicht gibt's wirklich keinen Weg, wie man das irgendwie rechtfertigen könnte.
Und da endet dann das Kapitel auch, in der alten Auflage, in der neuen jetzt noch einen Ticken weiter. Und wo das alte Kapitel quasi schon vorbei ist, haben wir im neuen, also in der Neuauflage, noch so einen kleinen Zusatz, dass nämlich, während Gwendolyn die Treppe raufgeht und Charlotte sie beobachtet, Gwendolyn einfällt, dass ihre Tür ja immer noch abgeschlossen ist und Ximerius sie fragt, ob sie mit einem Brecheisen umgehen kann. Und das fand ich auch sehr lustig, dass das dann wenigstens nochmal aufgegriffen wurde, weil ja, das ist jetzt ein großes Thema, dass Gwendolyn nicht in ihr Zimmer kommt.
Mhm. Und ich, also ich habe jetzt das Kapitel danach noch nicht weitergelesen, aber ich meine mich zu erinnern, dass dann da auch eine entscheidende Änderung war und Kerstin Gier das jetzt quasi mit diesem Zusatz hier nochmal vorbereitet hat. Also dass halt quasi der Weg, wie sie dann in ihr Zimmer zurückkommt, nicht mehr der gleiche ist.
Ja.
Aber das besprechen wir dann, wenn wir nächste Woche mit dem 7. Kapitel anfangen.
Yes. Und bevor diese Folge hier vorbei ist, gehen wir natürlich in unsere Lieblingskategorie Rubin oder Randfigur. Und dann würde ich gerne von dir wissen, wie werden sich Vanessa und Richard von Prominent getrennt in der Vergangenheit schlagen, als Team?
Oh, also als Team, da da sehe ich wirklich ein bisschen schwarz, muss ich sagen. Einfach, weil die sich von Anfang an nicht drauf einigen könnten, was jetzt hier die Strategie gerade ist. Also ich glaube, die könnten jeder für sich, würden die irgendwie Strategien finden, in der Vergangenheit klarzukommen. Ich meine, Richard ist ja auch, wie wir vorhin geklärt haben, ein insgesamt unauffälliger Typ so. Ich glaube, der fliegt einfach irgendwie unterm Radar, der chillt dann ein bisschen in der Handwerksgasse rum und dann, ne, passt schon. Vanessa würde wahrscheinlich einen etwas mehr outgoing und polarisierenden Weg wählen, wäre damit aber wahrscheinlich auch nicht unerfolgreich. Also ich glaube, wenn die irgendwie halt so, weiß nicht, irgendwie zwischen den richtigen Leuten so ein bisschen Gossip verteilt und da so Feindseligkeiten schürt und so, dann kann die schon auch irgendwie ihr Ziel erreichen. Aber ich glaube eben, dass wenn die zwei halt so unterschiedliche Herangehensweisen haben und sich auch wahrscheinlich nicht einig werden, welche jetzt hier gerade die bessere ist und ja auch gar nicht in der Lage sind, irgendwie beim anderen jeweils anzuerkennen, wenn er jetzt vielleicht gerade mal die bessere Idee hat, das wird gar nichts. Ich glaube, das, nee, also das wird nichts. Da wird sich nur gestritten, da wird sich angeschrien, da wird dann gegenseitig, also ich glaube, Richard ist auch jemand, der, wenn ein Plan nicht von ihm kommt, einfach sich grundsätzlich schon mal weigert, mitzumachen oder das auszuprobieren, weil er halt der festen Überzeugung ist, das ist eine scheiß Idee und ich will das jetzt erst gar nicht machen, ist jetzt egal. Also dem traue ich wirklich zu, dass selbst wenn er so im Prozess merkt, dass ihr Plan jetzt gerade eigentlich ein guter wäre, er dann trotzdem nicht full in gehen kann, weil er sonst halt zugeben müsste, dass sie recht hatte.
Mhm.
Und deswegen wirklich so als Team, also maximal eine 2. Also die 2 jeweils einzeln würde ich beiden deutlich höher geben, aber also ich glaube als Team, das funktioniert wirklich gar nicht.
Ja, ich glaube auch die beste Taktik wäre, dass sie in die Vergangenheit springen und da merken, so nö, wir gehen jetzt getrennte Wege. Und dann würden die okay klarkommen.
Ja, also aber da irgendwie, das wäre dann so das auffällige 21. Jahrhundert-Paar, das da irgendwie auf dem Marktplatz streitet. Und ich glaube, das wird richtig doll in die Hose gehen.
Ich würde mit den zwei Punkten auf jeden Fall mitgehen.
Ja, das aber also finde ich irgendwie interessant, dass halt das so jetzt, wenn ich drüber nachdenke, es gibt wirklich viele Leute, bei denen ich sagen würde, so einzeln jeweils einigermaßen okay, in Kombination gerade mit so irgendwie Ex-PartnerInnen oder so, auf keinen Fall.
Ja, es gibt halt Leute, mit denen kann man nicht gut als Team fungieren. Die machen einen nicht besser. Dann braucht man das Team auch nicht.
Ja, das stimmt. Dann manchmal doch lieber alleine durchziehen.
Ja.
Tja, das war jetzt eine schnelle Wertung.
Ja, aber die Folge ist ja schon wieder richtig lang. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir hier ein bisschen schneller durchkommen. Und dann würde ich sagen, sind wir damit auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, diesen Podcast zu bewerten, zu teilen, mit euren Freunden darüber zu sprechen und ganz wichtig, mit uns in den Kommentaren darüber zu diskutieren, welche Szenen wir richtig einordnen und wo ihr eine andere Sicht habt. Und sagt uns auch gerne, wenn ihr Sachen anders seht. Finden wir auch immer sehr spannend, in die Diskussion zu gehen. Und dann würde ich jetzt ganz fix sagen, hören wir uns nächste Woche Donnerstag.
Bis nächsten Donnerstag.